Naja, zumindest geben wir schon mal bekannt, dass wir da sind und fordern zum üblichen Retweeten auf. Und dann warten wir noch eine Minute, würde ich sagen. Ja, meine kleine süchtige Tinta, die kriegt ja dienstags immer die Krise. Und jetzt hat sie sich auch noch in Gefahr gebracht. Sie hat blaugelbe Blumen in ihrem Garten gepflanzt. Also müssen wir aufpassen. Wenn die Russen die holen, dann müssen wir vielleicht doch noch den Kreml in Brand stecken. Und ausgerechnet heute ist dem Moni noch nicht da. Also da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Ihr müsst jetzt immer jeden Morgen hier Bestandsliste durchgehen. Und wenn die Tinta fehlt, dann müssen wir doch noch nach Moskau. Ja, dann hatte ich heute auch ein nettes Gespräch mit jemandem über DM. Wir haben dann überlegt, diese Dachlatten müssen wir dann doch wieder rausholen, wegen Herrn Merz. Ich hatte dabei aber dann noch den kleinen Hint, dass man die vielleicht vorher doch mit Stacheldraht umwickeln sollte. Natürlich ist das alles nur Spaß, aber mir ist danach, ganz ehrlich. Ja, und da können wir drüber reden, und zwar heute und wir alle zusammen. Und da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Dem einen oder anderen von euch wird wahrscheinlich auch danach sein. Also zumindest die Dachlatten rauszuholen. Weil das sind natürlich Aussagen, die wir überhaupt ganz und gar nicht hören wollen und schon gar nicht von dem deutschen Kanzler. Und ich betone nochmal, es ist mir dabei völlig wurscht, ob der Müller, Meier, Schulze oder Merz heißt. Das geht einfach gar nicht klar. Und also ich finde, es müsste mittlerweile jedem einleuchten, die Ukraine gehört den Ukrainern. Und die werden weder in Richtung Frieden erpresst, damit sie Land hergeben, noch sollte man sie in Richtung EU oder NATO erpressen, damit sie Territorium abgeben. Ich weiß gar nicht, wann sich da irgendjemand mal den Kopf gemacht hat und gedacht hat, jetzt ist mal Territorium Ausverkauf. Was bleibt denn eigentlich noch übrig? Also wenn sie ein Stück weit das Territorium hergeben sollen, um Frieden zu bekommen und dann noch ein Stück Territorium, um in die NATO eintreten zu können und vielleicht auch noch ein Stück Territorium in die EU eintreten zu können und vielleicht dann auch noch ein Stück Territorium, damit alle besser schlafen können, und dann gibt es zum Schluss gar nichts mehr, was dann noch irgendwo ja seinen Beitrag zu leisten kann oder irgendwo aufgenommen werden muss, weil dann sind die Ukrainer nämlich ihr Land los. Also so, ich weiß einfach nicht. Also ich glaube immer noch ganz fest an irgendwelche illegalen Substanzen, die da mittlerweile in der Politik verteilt werden, weil Politiker mit klarem Verstand würden sowas nicht von sich geben. Also das ist meine Meinung dazu. Ich bin sowieso der Meinung, dass Herr Kiesewetter ein wesentlich besserer Kanzler wäre, aber uns fragt ja da immer keiner. Weil auch da gehe ich mal davon aus, dass einige von euch derselben Meinung sind. So. Und wir haben auch schon welche, die hier mit den Hufen scharren. Das finde ich gut. Solche Spaces mag ich, wo ich selber nicht immer 3 Stunden was erzählen muss, sondern wo andere das übernehmen. Und deswegen ist die Konstanze jetzt dran.
Arbeitsbedingt kriege ich ja jetzt immer nur die Hälfte mit, aber das habe ich mitgekriegt mit dem Merz. Das ist ein Unding. Vor allen Dingen, dass der das auch noch öffentlich sagt. Das ist, haben schon gepostet, das ist ja die öffentliche Legitimation oder Erlaubnis, Grenzen mit Gewalt zu verschieben. Ja, und dann der Versuch der Ukraine Gelände abzugeben, schmackhaft zu machen, indem dann eventuell da ein Zutritt zu irgendwelchen Bündnissen halt vor der Nase so als Moorrüber da als Futtermittel hingehalten wird. Aber ich gehe krass davon aus, dass die Ukraine da sich auf nichts einlässt. Das ist echt ein Unding, weil die sind meiner Meinung nach dabei, wirklich Russland in die Knie zu zwingen. Wirtschaftlich, und die haben jetzt da auch wieder Petrochemiewerke, was für Militär, für Munitionsherstellung wichtig ist mit Angriffen. Dann haben die jetzt Tuapse zum dritten Mal angegriffen, das Ölwerk. Da wird gar nichts mehr gehen. Die haben jetzt wohl, habe ich gerade gelesen, in Tuapse einen Notstand ausgerufen, weil da könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern, wie Bilder in Teheran, wo das Öl da rumgeflossen ist und gebrannt hat, mitten in der Stadt. Das ist da jetzt in Tuapse auch. Dann ist da, also das Ganze, das ist vorsäuscht. Am Anfang 22 hat haben sie erzählt, die Russen, ja, wollt ihr Tschernobyl in Kiew haben? Ja, jetzt haben die Russen in Tuapse. Der Tschernobyl. Zwar nicht mit radioaktiv, aber mit diesem Öl, was da jetzt in der Luft ist, zusammen mit Wasser, das ist hochgiftig. Ich weiß jetzt nicht alles, was für Stoffe, haben sie schon erzählt. Und der März kommt, vor allem, es ist ja nicht nur Gelände und Land, da leben ja auch Menschen. Soll die Ukraine jetzt da einfach, wer weiß, wie viele Menschen aufgeben? Und vor allen Dingen, wenn die wirklich den Donbass räumen sollen, dann hat Russland freie Fahrt. Dann könnten sie locker über den Dnieper, oh, ich kann das so schlecht aussprechen, von den Festungslinien mal ganz zu schweigen. Das geht nicht. Putin darf nicht belohnt werden. Im Gegenteil, er muss auch unbedingt die Krim loswerden, damit der Rest der Welt sieht, scheiße, Eroberungskriege könnte sein, dass sich das doch nicht mehr lohnt. Der hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Ende.
Ja, ich glaube, so in dem ähnlichen Ton wird es weitergehen, weil jetzt ist der Dirk dran.
Ja, ich sage ja vielleicht mal ein bisschen was anderes. macht ja vielleicht auch Sinn. Ich habe das heute in verschiedenen Variationen gelesen und also neben der Tatsache, dass diese Diskussion Land abzugeben in erster Näherung, so wie sie hier verstanden wird, natürlich völliger Unsinn ist, da bin ich komplett bei Konstanze. Was ich heute gelesen habe, ist, dass es ja scheinbar verschiedene Zeitungsberichte über das gibt, was er da gesagt hat und wo, wie Medien das halt so machen, Dinge auch verkürzt sind, übersteigert sind, dargestellt sind. Und von daher ist meine Aufregung jetzt nicht ganz so groß. Ich meine, dass Friedrich Merz immer einen raushaut und dann hinterher merkt, dass es vielleicht ein bisschen plakativ war und auch nicht so günstig, ist so. Aber ich glaube, es spielt auch ein bisschen eine Rolle, dass da Leute gerne ja auch eine Botschaft pushen wollten, die so von ihm, glaube ich, auch nicht gesagt worden ist. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Haarspalterei. Man hätte auch ganz anders den Schülern mal erklären können, wie das so grundsätzlich funktioniert. Man weiß aber auch immer nicht, wie viele Minuten man da so Zeit hat. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn man unter hohem Druck dann irgendwo was sagen muss, wo man kurz ist und auch nicht jetzt umfangreich zu einem Vortrag ansetzen kann, kann das auch schon mal daneben gehen. Von daher will ich das nicht ganz so hochhängen, dass diese Formulierungen mit Landabgeben Schwachsinn sind. Und gut, das ist uns allen klar. Trotzdem muss man auch das scheinbar so gebetsmühlenartig, was ich vielleicht so ein Autopost so fünfmal am Tag immer wieder in die Welt streuen. Ja, also von daher bin ich jetzt nicht ganz so in Rage, weil ich glaube, dass das auch ein bisschen instrumentalisiert ist. Mal so meine Sicht der Dinge. Ende.
Ja, ach, ich weiß immer nicht. Also er hat ja nun wirklich die Angewohnheit, also manchmal denke ich immer, erst reden und dann denken. Also man sollte das schon, wenn man Politiker ist und gewisse Sachen sagt und auch solche Termine wahrnimmt, sollte man schon in Vorbereitung gehen. Also ich bin hier der Letzte, der sagt, jetzt alle Mann auf einen, weil in der Politik sind meistens immer mehrere daran schuld. Also das gibt es nicht. Es gibt weder den einen Heilsbringer, noch gibt es den einen, der wie Satan da für alles verantwortlich ist. Aber ich denke, wenn solche Termine anstehen, da muss man sich schon ein bisschen drauf vorbereiten und gewisse Fragen kann man sich ja im Vorfeld auch schon denken, die da gestellt werden. Also und selbst wenn dann alles schiefgegangen ist, so wie es jetzt passiert ist, dann sollte man vielleicht auf Twitter und in gewissen Pressekonferenzen das Ganze wieder einsammeln vernünftig. Das ist aber, glaube ich, auch noch nicht passiert. Also das ist schon, und es ist ja nicht die einzige Fehlentscheidung. Also da gibt es ja in der letzten Zeit einiges, wo einem das sauer aufstößt. Und ja, also ich will gar keinen Politik-Space hier raus machen, weil das haben wir uns immer verboten und das werden wir auch jetzt nicht tun. Also ich habe da noch einige andere Sachen, die mir da auch sauer aufstoßen. Ja, letzten Endes ist es aber so, dass die Ukraine das wahrscheinlich nicht tun wird und da bin ich auch halt froh drum und deswegen ist es dann, passt es schon. So, jetzt weiß ich nicht, ich habe den Chris gerade als Sprecher drangenommen, jetzt steht der Zuhörer, weil Chris, kannst du sprechen oder nicht? Kann er wohl nicht.
Es steht bei mir auch als Zuhörer.
Ja, okay, dann nehmen wir jetzt erst den Alex dran und dann gucken wir, ob der Chris sich nochmal meldet. Also, Alex, bitte. Jetzt ist der Alex futsch. Geht das auch denn jetzt Zuhörer. Schon wieder?
Nee, ich bin auch da. Könnt ihr mich hören?
Jawohl, können wir.
Ja, also du hast wahrscheinlich gerade über Merz und seine Aussage geredet, wenn ich das mal so richtig gedeutet habe. Dazu so ein bisschen, das hatten wir gestern schon auch im anderen Space bei Knut. Überlegt mal immer dann, wenn die westlichen Regierungschefs sehr zurückhaltend reagiert haben, so ein bisschen die Ukraine so eingefangen haben, das Ganze so ein bisschen nach Motto, ja, wegen Verhandlungen, da muss die Ukraine ja auch nachgeben. Das war immer dann, wenn es insgesamt eher gut für die Ukraine lief. Das ist nicht nur Merz, das waren auch schon Macron und etc. Gebt darauf nicht so viel Wert. Ich gehe davon aus, dass das in diesem gesamtstrategischen Kontext irgendwo alles in gewisser Weise auch abgestimmt ist. Auch wenn sie das jetzt so ein bisschen blöd anhört, aber das hatten wir ja schon mehrfach das Problem. Ende.
So. Dirk.
Ja, hab mich gar nicht so angefühlt, aber ich sag mal was. Was ich aber gut finde, dass ja, wie Alex es heute auch geschrieben hat, dass das Interrupter, weil ja wohl nicht nur die Tanks sind, so langsam auch so über sich immer ein bisschen weiter ausbreitet, wie Konstanze eben schon gesagt hat, läuft das Öl die Straßen runter und brennt, weil man schlauerweise so eine Anlage oberhalb von Wohngebieten gebaut hat. Das finde ich eigentlich, kann man ja als durchaus als Fortschritt sehen. Und es gibt ja auch so ein paar andere Dinge, die so brennen. Also die Brennfront scheint den Ukrainer ganz gut am Laufen zu halten. Das wird es den Russen nicht einfacher machen. Und so die verschiedenen Reaktionen machen mir so ein bisschen vermitteln mir den Eindruck, dass ja Kollege Putin auch momentan ein bisschen in der Defensive ist. So dieses Um sich schlagen deutet darauf hin.
Und der Chris ist jetzt, glaube ich, doch in der Lage zu reden. Ist. Ja, das ist ja heute wieder wunderbar. Alex ist auch schon wieder rausgeflogen. Jo. Ich liebe Twitter. Hatte ich schon mehrfach erwähnt, oder? Twitter-Technik, die begeistert. Ja, gut. Also das ist jetzt natürlich sehr verwirrend. Die stehen jetzt alle als Sprecher hier und keiner von denen kann sprechen. Chris?
Hallo, hallo, hallo. Kann man mich hören?
Ja, jetzt geht's.
Hey, das gibt's da gar nicht irgendwie. Jetzt bin ich mal über den Rechner drin. Anderes Mikrofon, anderes Headset. Ich hoffe, ich bin irgendwie halbwegs zu verstehen. Also das, was mit der App passiert, das ist ja wirklich meine Güte. Ja, aber ich habe das Thema gerade schon wieder verpasst, weil ich wollte vorhin noch kurz was dazu sagen, von wegen Merz und seiner Äußerung. Darf ich da noch oder sind wir an dem Thema vorbei?
Es gibt hier keinen am Thema vorbei. Natürlich, jederzeit darfst du.
Okay, weil ich habe mir das angeguckt, irgendwie, was er da gesagt hat irgendwie. Und das ist jetzt ein ziemlich langes Video gewesen irgendwie. Aber letzten Endes, es ist Kommunikation, politische Kommunikation auf öffentlichen Veranstaltungen, die man sie eben nicht macht. Ja? Und das kann man auch einem dreijährigen Baby sagen anscheinend. Das hat er, das wird er Merz auch nicht verstehen in 25 Jahren, die jetzt noch kommen vielleicht. Zwei Sachen dazu. Ja, ich glaube auch irgendwie, dass es in der Ukraine etwas geben wird, was mir nicht passen wird und wo ich im Strahl kotzen möchte, nämlich, dass man am Ende einen Kompromiss eingehen muss. Und der wird beinhalten müssen, sehr wahrscheinlich, dass zumindest temporär ukrainisches Gebiet nicht unter ukrainischer Kontrolle stehen wird. Ich sage absichtlich nicht, dass es Russland zugesprochen wird, sondern dass es temporär nicht unter ukrainischer Kontrolle stehen wird. Das kann man genau so formulieren und dann stößt man da auch nicht großartig erstmal überall an, weil das sind Realitäten, die jeder begreifen kann. Und das ist das, was Merz nicht getan hat. Er hat es weder eingeordnet, noch hat das abgegrenzt, sondern er hat nur kundgetan irgendwie, dass dann eben ukrainisches Land nicht mehr der Ukraine gehört. Und das kann man so nicht stehen lassen, schon gar nicht als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und schon gar nicht gegenüber einem Land, das seit fast 5 Jahren in diesem Krieg steht und uns den Arsch rettet, und zwar jeden verdammten Tag. Von daher, die Kritik an Merz ist absolut und mehr als berechtigt. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, das Brimborium, das da jetzt gerade draus gemacht wird, ich verstehe die Emotionalität darin, aber das Brimborium, das daraus gemacht wird, die letzten zwei Tage, das ist ein bisschen drüber. Ja, das sollten wir sein lassen. Wir haben ganz andere Problematiken, um die wir uns im Moment kümmern müssen. Das war von März leider Gottes nichts anderes erwarten können bei solchen öffentlichen Äußerungen. Das haben wir, glaube ich, auch schon vor seiner Wahl als Bundeskanzler zum Bundeskanzler gelernt, mit seinen, ich will nicht sagen Versprechern in Anruf, in Anführungszeichen. Aber ob das nun Wahlversprechen sind oder all seine Aussagen zu allen möglichen Leuten, die vorne und hinten nicht gestimmt haben. Also von daher, ich glaube, wir müssen das ein bisschen runterdrehen und uns da auf andere Sachen konzentrieren, die einfach wichtiger sind im Moment. Das wollte ich eigentlich nur dazu sagen. Ende.
Und vor allen Dingen denke ich mal, wenn man solche Äußerungen raushaut, dann haut man das ja nicht immer vor Leuten raus, die sich so informieren, wie wir es tun und die eben nicht wissen, wie die anderen Zusammenhänge da noch sind und die das dann einfach so schlucken, wie es da hingeworfen wird. Und da kann man eben in den seltensten Fällen etwas wieder zurückholen, weil wenn sich jemand nicht für Politik interessiert, wird er sich hinterher auch nicht da reinfuchsen und erstmal nachlesen, was denn da überhaupt los ist, sondern man hat den Brocken dann erstmal geschluckt. So, weiter geht's mit Konstanze.
Ja, jetzt hat mein Mikro nicht mitspielen wollen. Ja, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, was er da wohl gesagt hat. Also er hat wohl angedeutet, dass im Zuge eines Friedensvertrages möglicherweise Gebietsverluste akzeptieren werden müsste. Und er hat das aber ausdrücklich mit der Perspektive zur EU verknüpft. Weil das Problem ist folgendes, da bei der EU ist das ähnlich, wenn da Gebiete umkämpft sind, rechtlich nicht total abgesichert ist und wie nennt sich das? Also das muss, ein EU-Beitritt erfordert klare, international anerkannte Grenzen. Also wenn da noch um Gebiete gekämpft wird, ist auch ein EU-Beitritt wohl nicht möglich. Ähnlich wie bei der NATO. Und in dem, aber das hat er natürlich da nicht so direkt wohl dazu gesagt, wenn ich das jetzt richtig gehört habe. Aber so wie ich das jetzt hier lese, hat er das sehr wohl mit dem EU-Beitritt verknüpft. Also, ja, das ist jetzt ein Aufreger, ja, aber letzten Endes, ich bin davon überzeugt, dass die Ukraine sich da auf nichts einlassen wird, weil sie es schlicht und ergreifend nicht kann. Erstmal muss sie das der Bevölkerung verkaufen und da sind jetzt schon so viele Opfer gewesen. Also da müsste so nach dem Motto morgen dann der EU-Beitritt, dann vielleicht, könnte ich mir das vorstellen, und NATO. Damit der Russe wirklich abgeschreckt ist, aber ansonsten glaube ich da nicht, dass die Bevölkerung nach den Scheiß, den die jetzt hinter sich haben, der Horror, das ist ja seit mehr zig Jahren der blanke Horror, was die da durchstehen, da werden die jetzt nicht einfach klein beigeben. Zumal die ja jetzt auch sehen, dass das in Russland immer miserabler läuft. Also, glaube ich nicht. Glaube ich nicht dran. Und von der Worte aus her ist es wahrscheinlich wirklich nicht unbedingt zweckmäßig, sich da über Merz aufsuchen. Der wird noch öfter irgendwelchen Blödsinn vom Stapel lassen. Wo wir uns dann auch wieder aufregen können. Ende.
Und Mario.
Ja, also ich habe das Video auch tatsächlich gesehen und muss auch sagen, das, was der Dirk gesagt hat, die Berichterstattung über das Video oder zu den Inhalten in dem Video, in dem Gespräch mit den Schülern, ist meiner Ansicht nach maximal verkürzt dargestellt und auch wirklich nur auf Triggerpunkte abgezogen, mit dem er eben eine gewisse Reaktion erreichen möchte. Er hat gesagt, zu dem Kontext Gebietsabtretungen, dass darüber aber die Ukraine, also dass Zelensky darüber abstimmen lassen müsste. Ja, das war ein Punkt, den er auch noch angeführt hat. Und es ging auch tatsächlich die Überleitung zur EU, hat er dann auch im Nachgang gesagt. Und wir müssen uns auf dem Weg dahin auch dran halten, dass wir dann mit, also dran halten an die Absprachen, dass die Ukraine dann wirklich auch in die EU darf. Das ist das, was er rüberbringen wollte. Eben nicht das, was jetzt vorher immer passiert ist, dass man die Ukraine einfach an der langen Hand, sag ich mal, hat verhungern lassen, ja? Und hat gesagt, nee, ihr könnt nicht und das können wir nicht und jenes können wir nicht, ja? Also, Ich guck mal, ob ich es nochmal finde, das Video. Ich habe es tatsächlich auch nur bei jemand anders unten drunter eingeschoben gefunden. Aber der Inhalt, was er mit den Schülern besprochen hat. Und ja, gewisse Dinge hat er einfach, ja, ich sag mal so, rausgehauen. Und ich glaube nicht, dass die Schüler den völkerrechtlichen Kontext verstanden haben, warum, wieso und so, wie du eben gesagt hast, Constanze, welcher Kontext da im EU-Recht hinten dran hängt, geschweige denn von einem NATO-Beitritt, wo eben halt dann auch wieder andere Dinge dranhängen. Und ja, umkämpfte Gebiete ist einfach das größte Problem, was momentan die Ukraine hat. Ende.
Jawohl, jawohlchen. Und seht ihr, das kommt davon, wenn die Pummel sich nicht vernünftig vorbereitet, dann hätte ich das Video gesehen und dann hätte ich jetzt sagen können, Moment mal, aber habe ich nicht. Aha, muss ich jetzt auch mal ganz ernsthaft zugeben. Das liegt nämlich daran, weil jetzt rund ums Haus viel zu tun ist im Frühling und dann hat man nicht mehr so die Zeit. So, weiter geht's mit dem Chris.
So, oh, funktioniert. Ich bin ja froh, wie in Space funktioniert. Ja, also es gibt einen Punkt an diesem ganzen Gerede, was natürlich stimmt und was man nicht nur Merz vorhalten muss und auch vorwerfen muss, sondern auch allen anderen EU-Führern, EU-Landesfürsten und Führern, die immer darauf abzielen zu sagen, die Ukraine kann weder der NATO noch der EU beitreten, wenn sie im Krieg ist. Das wäre nicht möglich. Das stimmt nämlich nicht. Es gibt weder in den EU-Artikeln noch in den NATO-Artikeln auch nur einen einzigen Artikel, der besagt, dass ein Land im Krieg diesem oder jenem Bündnis nicht beitreten kann. Das stimmt nicht. Das steht dort nirgendwo drin. Der Punkt, den Sie nämlich alle nicht ansprechen wollen, ist, würde die Ukraine der NATO beitreten, jetzt aktuell, würde sie automatisch Artikel 5 auslösen. Und damit die Beistandspflicht, die ja eigentlich nur ein guck doch bitte mal, ob du dem Land beistehen möchtest, Klausel ist. In der EU wäre das viel zwingender. Denn im Gegensatz zur NATO ist der Artikel der Beistandspflicht in der EU zwingend. Dort müssen die anderen europäischen Länder dem Land dann zur Hilfe eilen. So. Und das ist der eigentliche Knackpunkt, warum die europäischen Länder die Ukraine jetzt aktuell in keines der Bündnisse aufnehmen wollen. Mal abgesehen davon, dass man diese proforma bürokratischen Hindernisse eben jetzt vorschiebt, wie es muss stabile Rechtsstaatlichkeit sein, es muss eine Marktwirtschaft vorhanden sein, die funktioniert, EU-Recht muss vollständig umgesetzt sein. Das sind alles Dinge irgendwie, die könnte man in einem Beitrittsverfahren natürlich dann immer wieder überprüfen. Und die Ukraine, und das glaube ich, würde sich nach Kräften bemühen, all das zu erfüllen. Und ich glaube, sie würde dabei auch jetzt im voll ausgeprägten Krieg sehr, sehr weit kommen und sehr, sehr viel schneller als ein Land wie Rumänien oder die Türkei oder wie auch immer. Also von daher, ich glaube, wir müssen das auch mal demaskieren, warum die Ukraine dort nicht aufgenommen wird. Denn die formalen Gründe, die immer vorgeschoben werden, von wegen im Krieg geht nicht, ja, das ist gelogen. Das ist gelogen. Aber da bin ich von Merz auch nichts anderes gewöhnt. Irgendwie, ich erinnere nur an die Taurus-Diskussion. Kiesewetter hatte sich da ja auch, wie soll ich denn sagen, verklausuliert, aber dann doch sehr deutlich zugeäußert, warum der Taurus nicht geliefert wird. Trotz Merz-Versprechen. Das ist hier leider nicht anders. Und das ist das, was ich ihm in dieser Rede, die er da gehalten hat, in dieser Gesprächsrunde eben mit vorhalte. Dass er genau dasselbe wieder behauptet hat. Obwohl er weiß, dass das nicht stimmt. Das ist das Feigenblatt, was er mit sich rumträgt. Ende.
Ende gut. Also, dass jemand Ende sagt, ist gut, meine ich natürlich. Dirk.
Ja, also ich habe folgenden Punkt, also ob das absolut gilt, kann ich überhaupt nicht sagen, so tief bin ich gar nicht drin. Ich habe mal in irgendwelchen Diskussionen auch gehört, dieses ein Land im Krieg geht nicht. Das steht nicht so tief drin, allerdings diese Automatik, die Chris gerade mit Artikel 5 beschrieben hat, wird eben dazu führen, dass Leute einfach nicht zustimmen und es ist halt Einstimmigkeit notwendig. Aus meiner Sicht, was wir so im Kopf switchen müssten, ist von diesen Grundsätzlichkeiten im Völkerrecht steht oder in der NATO steht oder in den EU-Regularien steht. Also jeder, der ein bisschen in formalistischen Verfahren unterwegs gewesen ist, mal weiß, natürlich steht das da alles so, aber wenn alle Beteiligten wollen, dann gehen auf einmal auch Dinge. Siehe LNG-Terminal, Wilhelmshaven und Habeck. Es ist mal eine Frage des Wollens. Und ein bisschen werden Formalismen halt auch genutzt, im positiven wie im negativen Sinne. Was ich finde, aus meiner Sicht, was wichtig ist, man sollte sich von dieser Aufmerksamkeitsökonomie etwas runterholen, also da den Medien und den Plattformen aus auf den Leim zu gehen. Ich finde, Pragmatismus ist angesagt. Also, dass die Ukraine nicht automatisch EU-Mitglied wird, ganz einfach. Es hängen an so einer EU-Mitgliedschaft haufenweise Sachen dran. Daher, hat mit den internen Märkten zu tun und so weiter. Da müssen alle möglichen Interessen ausgeglichen werden, weil die Ukraine zum Beispiel ein riesengroßes landwirtschaftlicher Faktor ist. Das ist man alles nicht so einfach. Und man muss immer sehen, die EU wird dann gut funktionieren, wenn es irgendwo einen Konsens gibt. Das ist anstrengend und mühselig und so weiter, ist aber ein Erfolgsmodell. Und da muss man auch das mit rein denken und auch mit rein moderieren. Von daher aus, mein Appell wäre, nicht immer solchen Äußerungen so hinterher zu rennen. Ja, Merz ist kein Kommunikator, ja, und er formuliert Scheiße, völlig klar. Aber das jetzt so zum Riesenaufreger zu machen, viel entscheidender finde ich, ist, dass wir in Deutschland als großer Player Pragmatismus haben. Es erscheint uns aus vielen Gründen sinnvoll, dass die Ukraine an die EU ganz nah angedockt wird. So, und dann kann man alles mögliche Verfahren erfinden, Übergangsregelungen und so weiter und so weiter. Und dann soll man das halt tun, sodass, ich meine, es muss innerhalb der Ukraine verkauft werden, es muss innerhalb der Anrainer verkauft werden, Polen, Rumänien und so weiter. Da gibt es viele spannende Fragen zu lösen. Wir denken nur an die blockierten Grenzen in Polen wegen irgendwas. Ich weiß schon gar nicht mehr was. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Gebüsch. Das Pragmatismus ist angesagt. Die Dinge so managen, dass sie halt pragmatisch vorangehen. Und dann parkt man halt irgendwas irgendwo um diese Grundsätzlichkeiten. Und dann hält man sich an irgendwelchen Theorien hoch, die dann hinterher auch einfach mal gerade umgestaltet werden. Also man kann, das muss man auch immer sehen, so ein rechtlicher Rahmen, den die EU nun mal hat, der ist bürokratisch und hinderlich und manchmal auch ätzend, aber er hat eben auch seine Vorteile. Man kann nicht, das gilt aus meiner Sicht generell, man kann nicht so gesetzte Rechtsrahmen einfach außer Kraft setzen. Naja, nee, in diesem Fall machen wir es mal ganz anders. Weil wo ist dann der Anfang und wo ist das Ende? Was ist dann mit demjenigen, der auf sein Recht pocht, richtigerweise, damit er von anderen nicht übergebügelt wird? Wo fängt das an? Wo hört das auf? Also da muss man schon ein bisschen auch die Reihenfolgen einhalten, was man ganz pragmatisch tun kann. Man kann mit der Ukraine Handel treiben, man kann sich eng integrieren, man kann sie fördern und unterstützen und so weiter und so weiter. Und das ist eigentlich der Punkt, ganz pragmatisch machen. Und wir müssen weg von diesen Aufregerdiskussionen und wie eben schon jemand gesagt hat, hin zu, was geht heute praktisch, was geht morgen praktisch, was hilft, was nützt uns, was nützt den anderen und fertig, Ende.
Ja, aber genau diese Aufreger müssen wir in den Spaces besprechen, weil wir hier dann darüber aufklären können, dass diese Aufreger vielleicht auch gar keine Aufreger sind. Also dementsprechend war schon wichtig, dass wir genau dieses Aufregerthema natürlich auch zum Thema machen. Das zweite Aufregerthema ist ja gerade das mit dem Weizen von der Ukraine in Israel. Da können wir uns gleich auch noch drüber aufregen und vielleicht einiges auflösen. Aber jetzt ist erstmal der TV-Fuzzi dran.
Guten Abend zusammen. Entschuldigung, Pummel, du hast mich eben rangenommen und dann war bei mir der komplette Space abgestürzt. So, jetzt mal zum Thema. Ich weiß nicht, ob der Chris das eben gesagt hat, aber ich denke mal, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein mit bestimmten Formulierungen. Also der Artikel 5 der NATO besagt nicht, dass wir uns dann alle im Krieg befinden, sondern der Artikel 5 besagt ausschließlich, dass wenn ein NATO-Land angegriffen wird, wird der Artikel 5 ausgerufen oder kann er ausgerufen werden und jedes einzelne Land bestimmt für sich selber, wie es individuell hilft. Aber es bedeutet auf keinen Fall, dass sämtliche NATO-Staaten sich dann in einem Krieg befinden. Also nicht solche Sachen kolportieren und das unkommentiert stehen lassen. Dankeschön.
So, und die Konstanze ist dran.
Ja, ich muss da auch widersprechen. Und zwar, es gibt sehr wohl rechtliche, also Rechtsgrundlagen, die eine Aufnahme von EU, also von einem Land, das im Krieg ist, wie jetzt die Ukraine, in die EU und auch, natürlich auch in die EU, in die NATO mit verhindert werden. Zum Beispiel bei der EU gibt es wohl Kopenhagener Kriterien von 1993. Und diese Kriterien, also sind irgendwelche Gesetze da in den Verträgen, die sind eben verbindlich für jeden EU-Beitritt. Stabile Institutionen zum Beispiel, Rechtsstaatlichkeit, funktionierende Verwaltung besitzen. Ja, politische Stabilität und Sicherheit garantieren. Praktische Voraussetzung, Kontrolle über das eigene Territorium. Die EU kann keinen Staat aufnehmen, der nicht die volle Kontrolle über sein Territorium hat, umkämpft oder unklare Grenzen besitzt, militärisch destabilisiert ist. Also wie gesagt, da gibt's irgendwie so ein Ding hier, nennt sich Kopenhagener Kriterien. Und dem zugrunde kann die Ukraine zurzeit nicht in die EU aufgenommen werden. Beim NATO-Beitritt verhält sich das ähnlich. Und da ist es wohl sogar noch deutlicher. Da gibt es in dem NATO-Vertrag einen Artikel 10. Und der sagt, die Sicherheit der Allianz würde eben durch ein Land im Krieg nicht erhöht werden. Alle NATO-Staaten wären sofort in den Krieg hineingezogen. Artikel Beistandsverpflichtung, Artikel 5. Ebenfalls, wie gesagt, da gibt's auch Kriterien, wonach eben das ausgeschlossen ist, also richtig in dem Vertrag schon, in den Verträgen schon festgeschrieben, wonach eben bei unklaren territorialen Sachen eben das nicht aufgenommen werden kann. Von denen, dass dann natürlich dann die Einstimmigkeit da sein muss und da sowieso blockiert werden würde. Das steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Aber wie gesagt, es gibt Rechtsgrundlagen, die das ausschließen. Das ist ja zum Beispiel auch Georgien passiert schon 2008 wegen russischer Besatzung. Ja, und der Ukraine sowieso. Und Bosnien wird sogar abgelehnt wegen innerer Stabilität. Ja, das hören wir zwar alle nicht gerne, aber leider ist das so. Und in dem Kontext scheint es so, dass Merz das gesagt haben. Aber er hat es natürlich nicht deutlich genug aus.
Jetzt höre ich die Konstanze nicht mehr.
Was? Hörst du mich
noch? Jetzt höre ich dich wieder.
Ja, das ist merkwürdig. Ja, ich habe auch nichts mehr Wichtiges gesagt. Ich habe nur gesagt, es gibt rechtliche Grundlagen, die das Ganze verhindern. Das ist ärgerlich, aber es ist eben leider tatsächlich so. Nachdem ich jetzt gelesen habe. Und dann ist mein Faden jetzt auch weg. Ende.
Der ist weg und zwar beim Hessen. So, und Chris, weiter geht's mit Chris.
Ja, danke. Also zum einen zu TV-Fuzzi. Da hättest du vorhin besser zuhören müssen irgendwie. Ich hatte den NATO-Artikel 5 auch genau so geframed, wie du ihn gerade wiedergegeben hast. Nämlich, dass das im Grunde ein Glücksspiel ist und jedes Land im Grunde sagen kann irgendwie, ja gut, okay, es ist schön, dass du Artikel 5 jetzt, dass wir jetzt Artikel 5 beschließen, aber ich schick daneben mal eine Grußkarte. Ne? Deswegen, das ist, der Artikel 5 ist ein völlig lascher Beistandsparagraf, der im Grunde ein ich guck dann mal, ob ich dir wirklich beistehen will, Paragraf ist, Artikel ist. So, das zweite ist, es gibt, und ich kann das nur nochmal sagen, es gibt weder in den EU-Artikeln noch in den NATO-Artikeln irgendwo auch nur einen direkten Artikel, der direkt darauf abzielt, dass ein Land im Krieg, und das ist das Framing, das gemacht wird, diesem Bündnis nicht beitreten kann. Es gibt in der NATO mehrere Sachen irgendwie, die indirekt darauf abzielen, aber die eben auch
einzeln aufgehoben werden können, sprich, die Ukraine einzeln erfüllen kann. Das ist dasselbe wie in der EU. Diese Kopenhagener Kriterien, die in der EU drin sind irgendwie, Konstanze hat es richtig wiedergegeben, da geht es um stabile Institutionen, da geht es um Rechtsstaatlichkeit, da geht es um eine funktionierende Marktwirtschaft, da geht es um die Fähigkeit, das EU-Recht vollständig umzusetzen. Es geht um die Stabilität von staatlichen Strukturen. Es geht um die Rechtsdurchsetzung, dass die gesichert ist. Und es geht um die Kontrolle des Staatsgebietes. So, und die Kontrolle des Staatsgebietes, die ist in diesen Kopenhagener Kriterien tatsächlich aufgeführt, nämlich, dass das sicher sein muss. So, und der Großteil des Staatsgebiets der Ukraine, also sprich, was den Okkupationsstatus angeht, ist für den Großteil der Ukraine gesichert. Und aktuell haben wir keine große Frontbewegung. Selbst da könnte man rummachen. Aber dieses Framing, das gemacht wird, dass ein Land im Krieg, weil die Ukraine im Krieg steht, könnte man die Beitrittsverhandlungen zur EU zum Beispiel nicht aufnehmen, dass man die überhaupt erstmal in Gang setzt, ne, könnte nicht sein. Das stimmt so einfach nicht. Ne? Und dasselbe ist in der NATO auch. Für beides gibt es Beitrittswege und Pfade, die erfüllt werden müssen. Das ist ja nichts irgendwie, was von heute auf morgen passiert. Ne? Da werden die einzelnen Punkte abgearbeitet. Und dann geht man eben mit der Ukraine bis zu dem Punkt irgendwie, an dem es ein, ich sag mal, Hindernis gibt irgendwie, das so nicht erfüllt wird aktuell. Und da wird es meiner Ansicht nach nicht viele geben. Ja? Oder seht ihr das? So, also von daher, ich nehme dieses Framing den Leuten einfach nicht ab irgendwie. Und wer das so hinstellt irgendwie, dass es ein ultimatives Hindernis ist im Moment, ist und bleibt für mich lediglich ein Feigenblatt. Danke, Ende.
Gut, gucken wir mal, was die anderen sagen. Konstanze.
Ja, also ein Hindernis für Beitrittsverhandlungen sicherlich nicht. Und ich gebe dir da insofern recht, dass sie sich natürlich bequemerweise hinter diesen Richtlinien verstecken. Es steht wohl auch nicht ausdrücklich drin, dass ein Land im Krieg nicht aufgenommen werden kann, aber es steht eben drin mit unklaren territorialen Verhältnissen, dass dieses Land nicht aufgenommen werden kann. Und sicherlich ist das auch nicht gewollt, weil das ja der allgemeinen Stabilität nicht zuträglich wäre, was ich da so rausgelesen habe. Also ich habe jetzt das jetzt mal unten angepinnt, ja, in den Kommentaren mitgepostet, kann man sich ja vielleicht durchlesen und dann kann sich jeder da seine eigene Meinung bilden. Also es gibt rechtliche Grundlagen, sicherlich gäbe es wahrscheinlich auch Wege, das Ganze zu umgehen oder wie du eben das beschrieben hast, Chris, dass man eben schon trotzdem Verhandlungen beginnt, bis zu dem Punkt, wo eben das Problem der territorialen kompletten Kontrolle auftaucht. Aber ja, ansonsten gebe ich dir da schon recht. Die sind wahrscheinlich alle heilfroh, dass das da drinnen steht, weil sie somit eine faule Ausrede haben. Das möchte ich auf gar keinen Fall bestreiten. Aber man kann eben nicht, bin ich der Meinung, nicht sagen, es gibt keine rechtliche Grundlage. Die gibt es eben doch. Dass das benutzt wird, um sich dahinter zu verstecken, da bin ich tausendprozentig von überzeugt. Aber wie gesagt, ich habe es mal noch mit angefügt unten in den Kommentaren und dann kann sich ja jeder sein eigenes Bild dazu machen. Ende.
So, und ich gebe jetzt auch mal einen kleinen Disclaimer raus. Also, ihr befindet euch in einem Twitter-Space. Das bedeutet, hier sind keine Experten auf gewissen Gebieten da, sondern jeder informiert sich da in seinen Themenbereichen und gibt es hier zum Besten. Wenn ihr da also tatsächlich noch irgendwelche Informationen haben müsst, dann muss man selber ein bisschen googeln und gucken, dass man da Quellen drüber findet. Also in diesem Space werden nur die Meinungen der Einzelnen kundgetan und das ist hier nicht in Stein gemeißelt. Das sollte man aber wissen, wenn man einen Space besucht, dass man hier nicht in einer Expertenrunde sitzt, sondern dass hier jeder Mensch seine Sichtweisen zum Besten gibt und man dann immer noch gucken muss, womit kann ich mich jetzt am besten identifizieren und wie sind die Fakten eigentlich. wenn man da jetzt eine Expertenmeinung braucht, dann taugen diese Spaces nicht. Dann muss man sich wirklich an die Experten wenden, die sich mit diesen Themen tagtäglich auseinandersetzen und da ihren Doktor drin gemacht haben und ich weiß nicht was noch. Also das möchte ich nur noch mal eben ganz kurz mitteilen. Also dann seid ihr bei Spaces verkehrt, weil hier sind einfach nur einzelne Menschen. Und ich sag mal so, jeder, also wenn ich eine 6 auf dem Boden male und auf beiden Seiten stehen Leute, behaupten die einen sicherlich, sie sehen eine 6 und die anderen sagen, da steht eine 9. Recht haben beide in diesem Fall und ähnlich ist es hier auch. Gewisse Sachen muss man dann auch gucken, wie man sie für sich auslegt. Und wenn man da wirklich nochmal Stoff braucht, der wirklich festgemeißelt ist, dann muss man sich Experten suchen. Also nur einfach mal zur Information. Dirk.
Ja, dem hätte ich was hinzuzufügen. Hat jetzt gar nichts mit dem Thema an sich zu tun. Also ich hätte einen Wunsch. Meine Wahrnehmung oder Empfindung ist, wir machen das ja zum Spaß hier so ein bisschen, zur Information, manchmal auch aus Frust. Aber so ein bisschen ist es ja unser Privatvergnügen und ich zucke mal so ein bisschen zusammen, wenn so Formulierungen kommen, ja, da musst du mal richtig zuhören oder so wertende Aussagen, er hat ja keine Ahnung oder so. Also ich fühle mich zu alledem nicht in der Lage. Ich zucke dann immer innerlich so ein bisschen zusammen und das finde ich eigentlich schade. Also mein Wunsch wäre, dass wir so ein bisschen gucken, wie gesagt, das ist ja von der Basis für die Basis. Der eine weiß zu einem Thema mehr, der andere weniger. Und das verteilt sich so ein bisschen und aus meiner Sicht ist spannend die Bewertung von Einzelnen zu irgendwelchen Themen, weil die ja sehr unterschiedlich sind. Das macht ja auch das Spannende der Diskussion aus. Und ich würde mir wünschen, dass wir so ein bisschen uns alle am Riemen reißen und so wertende Dinge und so, ja, so mit, muss immer zuhören, nicht so hilfreich. Also wenn es ohne dem ginge, würde mich das freuen. Genau, so und dann zu der Einordnung des Themas. Pummel, ich meinte vorhin auch nicht, dass wir es hier nicht diskutieren sollen, sondern mich stört generell, und das ist so ein bisschen so, glaube ich, so eine deutsche Macke auch, dass man gerne sich irgendwie so ein Aufregerthema nimmt, diskutiert man dann unendlich lange drüber. Und jetzt nicht hier einordnen, sondern einfach so, dass wir durch alles durchgetrieben, aber so ganz pragmatisch Dinge zu tun, das findet nicht so Gegenhall. Und das ist so meine Einschätzung. Natürlich musst du so ein Aufregerthema nehmen und einordnen. Das finde ich hier auch total richtig und wichtig. Ich finde es einfach ätzend, liegt vielleicht ein bisschen an den Plattformen, dass sowas, so eine Grundsatzdiskussion, die kriegt so einen wahnsinnigen Aufmerksamkeitsgrad, aber ein bisschen differenziert zu gucken, was geht denn jetzt, eher nicht. Das zur Einordnung. Danke. Ende.
Ja, deswegen hatte ich jetzt gerade diesen Disclaimer dazwischen gehauen, dass man das nochmal eben ganz kurz klarstellt, dass das hier wirklich ein Space ist, wo Menschen privat sich treffen und ihre Meinungen äußern. Und deswegen sollte man auch nicht sagen, du hast die falsche Meinung, weil Entschuldigung, aber meine Meinung, die kann ich mir immer noch selber bilden. Da brauche ich niemanden, der mir sagt, ob die richtig oder falsch ist. Natürlich gibt es gewisse Sachen, die eben in solchen Papieren festgesetzt sind. Und ich glaube, auch bei Texten, manchmal ist es so, dass selbst wenn zwei Leute sich diesen Text durchlesen, legen die den unterschiedlich aus. Auch das gibt es. Und dann finde ich es gut, wenn man hier also die gegensätzlichen Meinungen über diesen Text bespricht. Aber man kann halt, was Spaces betrifft, nicht irgendwas festnageln. Anders ist es dann, wenn ein Gustav Gressel hier ist und bestimmte Dinge sagt, dann wird er wissen, warum und wieso er die sagt. Und dann wird er auch ganz genau wissen, dass er das jederzeit fundiert untermauern kann. Also der wird nicht irgendwelche Aussagen treffen, wo man hinterher sagen kann, hören Sie mal, Herr Gressel, das war ja totaler Müll. Also dementsprechend müssen wir uns alle mal wieder so ein bisschen beruhigen, glaube ich. Und ja, ich bin natürlich auch immer dafür, dass diese wertenden Beisätze nicht unbedingt mit reinspulen sollen. Vor allen Dingen muss man ja auch immer davon ausgehen, ich merke das jetzt gerade an mir, ich hatte jetzt also nicht die Zeit, eigentlich erzähle ich euch ja immer, ich ziehe mir alles rein, Lanz, Maischberger, ich weiß nicht was noch alles, um in meinem Space so einigermaßen durchinformiert zu sein. Aber natürlich gehen auch mir Sachen durch die Lappen. Und wenn hier falsche Dinge gesagt werden, also definitiv falsche Dinge, wenn ich dann nicht eingreife und sage halt, stopp, das stimmt so nicht, dann liegt es vielleicht daran, dass ich auch nur ein Mensch bin und nicht alles wissen kann und in dem Moment gar nicht weiß, dass hier irgendjemand totalen Spöckes erzählt. Also nicht alles auf die Goldwaage legen, was in solchen Spaces gesagt wird. Das möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen. Obwohl ich diesen Austausch heute sehr gut finde, weil, wie gesagt, es gibt verschiedene Arten, das Ganze zu betrachten und ich bin froh, dass wir das auch genau so machen. Chris?
So, jetzt, okay, gut. Ja, zu der persönlichen Konnotation von mir eben gerade gegenüber TV-Fuzzi, ja, da muss ich auch sagen, ich bin ein Mensch irgendwie, ich habe mich da gerade ein bisschen drüber geärgert, deswegen kam da jetzt gerade ein bisschen schärfer rein, weil ich hatte eigentlich genau in dem vorherigen Take das versucht, genauso darzustellen, wie das, was TV-Fuzzi mir dann im Grunde vorgeworfen hat. Da hatte ich mich jetzt gerade ein bisschen drüber geärgert, deswegen, ja. War vielleicht ein bisschen drüber, sorry dafür. Aber die andere Geschichte, und ich glaube, da gehe ich mit Constanze einher, wenn Constanze und ich uns irgendwie durch die einzelnen Artikel durcharbeiten würden, die da einem Beitritt der Ukraine entgegenstehen wollen oder sollen, dann glaube ich, würden wir beim Durcharbeiten sehr schnell feststellen, irgendwie, dass es nur ganz wenige Punkte geben würde, wo es tatsächlich ein hartes Kriterium geben würde, was die Ukraine im Moment nicht erfüllen kann. Aber ich denke auch, wir beide würden sehr schnell feststellen, dass die Ukraine den überwiegenden Großteil nicht ohne weiteres, also vieles ohne weiteres, aber sehr viele in sehr kurzer Zeit mit einem Zeithorizont irgendwie von vielleicht einem Jahr oder eineinhalb Jahren zu 90-95% oder mehr erfüllen würde. Das ist der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Der Knackpunkt ist, diese Formulierung, ein Land im Krieg kann nicht beitreten, die gibt es nicht. Ich glaube, auch da wäre ich mit Constanze einig. Aber diese indirekten Regelungen, die dann natürlich in der Praxis der Umsetzung, also sprich, würden die Staaten, die in diesem Bund drin sind, dem Ukraine-Beitritt so zustimmen wollen, dass das nicht passieren würde. Und ich glaube, auch da bin ich mit Constanze einig. Ja, also ich denke, das ist der Unterschied zwischen dem, was geschrieben steht irgendwie. Und ich bin da auch kein Experte. Du hast das sehr gut ausgeführt, Pummel, sagte, niemand von uns hier ist ein Experte. Und ich glaube, der Herr Kressel, der kann uns da vielleicht in dem Space, ich glaube, du hast ihn eingeladen für demnächst, dann nochmal genauer draufheben. Aber bei all dem, was ich aus den Artikeln kenne, steht das so nirgendwo drin. Und das ist das, was mich an diesem Framing ärgert, was wir von unserem Spitzenpersonal in den jeweiligen Ländern zur Ukraine und im Beitritt immer hören. Aber soweit erstmal Ende.
Ja, also ich möchte dazu auch mal sagen, und da möchte ich mich jetzt gar nicht auf das berufen, was wir gerade besprochen haben, aber es gibt natürlich ganz viele Sachen, die, ich nenne sie immer liebevoll meine Tagesschau-Patienten, also Menschen, die sich nur die Tagesschau angucken, denen wird sehr oft von Politikern irgendwas erzählt, was vielleicht gar nicht so an dem ist oder eine Auslegungssache ist und wird dann da aber als Fakt dargestellt und dann müssen diese Leute mit diesem Fakt leben und wir wissen dann vielleicht schon, dass das gar kein Fakt ist, weil man das auch durchaus anders sehen kann. Das sind immer solche Geschichten, wo ich immer sage, ja, die armen Tagesschau-Patienten, die dann nur von einer Seite was zu fressen kriegen und das natürlich dann auch genüsslich durchkauen und eigentlich komplett fehlinformiert sind. Also das ist, gibt's an allen Ecken und Kanten und ja, leider ist da, kann man sich da nicht von freisprechen. Constanze.
Ja, da sind wir wieder beim Thema Bildung, ne? Wenn ich jetzt so einem Tagesschau-Patienten, wie du das so schön nennst, sagst, ich würde da andere Wörter für wählen, sagt, ja, ein Land, das territoriale Streitigkeiten hat, kann nicht beitreten. Ob der das dann versteht, also wird es dann von gewissen Truppen runtergebrochen, ein Land im Krieg kann nicht beitreten, ne, damit es dann auch der Letzte versteht, so nach dem Motto. Aber bei territorialen Streitigkeiten wären ja dann auch Sachen wie zum Beispiel, weit hergeholt jetzt, ne, Indien und Pakistan mit Kaschmir. Die kloppen sich ja auch regelmäßig da, weil da irgendwer welche Gebiete beansprucht. Also territoriale Streitigkeiten haben viele Länder. China sowieso mit Japan und ich glaube sogar Japan und Russland. Und China und Russland, also ja, da hat man das natürlich schön runtergebrochen auf ein Land im Krieg, damit es dann auch der Letzte versteht. Aber eigentlich geht es eben um territoriale Streitigkeiten. Und da kann ich mir vorstellen, dass das eben so ein Tagesschau-Patient nicht unbedingt versteht. Vielleicht ist das deshalb so runtergeframed. Oder die typischen Bildleser, die ausschließlich Bild lesen, sage ich jetzt mal, ne? Weiß ich nicht, aber ja, das ist natürlich sehr ärgerlich. Und da, ja, da schreibe ich der Bildung, wie gesagt, eine Menge Mist zu. Weil, wie gesagt, ich bin ja in der ehemaligen DDR aufgewachsen und habe auch Geschichtsunterricht gehabt. Gut, dass das dann mal ein bisschen rosa-rot, um auch nicht zu sagen blutrot, gefärbt war, ne, von der Propaganda her. Aber so ein paar Geschichtshintergründe habe ich schon gehabt. Und dann ist ja meine Tochter nach der Wende, die ist 1990 geboren, in die Schule gekommen. Und später hat die immer gesagt, Mensch Mutti, was du alles weißt, das haben wir im Geschichtsunterricht gar nicht gehabt. Da war ich natürlich dann etwas entsetzt. Ne? Also da fehlt dann wohl doch ein bisschen Investitionen in Bildung. Ende.
Naja, wenn er nur die Bildzeitung liest, dann weißt du auf jeden Fall, dass die Kaulitz-Zwillinge am liebsten Fruit Loops zum Frühstück essen. Da bist du dann auch schon mal durchinformiert, ne? Es ist immer so eine Sichtungsweise, welche Themen man, bei welchen Themen man sich weiterbilden will. So, Chris, bitteschön.
Also nur um das Thema nicht zurückzureiten irgendwie. Es gibt so einen Satz irgendwie über, also deswegen ich das gerne hätte, dass die sich wirklich mit einem Beitritt der Ukraine beschäftigen müssen. Das ist genau das, was Constanze sagte, nämlich der Punkt territoriale Streitigkeiten. Denn dieser Punkt territoriale Streitigkeiten, wenn ich Kanzler der Bundesrepublik Deutschland bin oder ich bin dafür zuständig, das mitzuentscheiden, ja, dann muss ich ja entscheiden, sind denn das territoriale Streitigkeiten? Und da würde ich ganz klar sagen, nein. Denn die Ukraine hat ein Territorium irgendwie und daran gibt es auch nichts zu rütteln. Und das erkenne ich auch genauso an, nämlich in den Grenzen, in denen die Ukraine existierte, bevor dieses Scheißland meinte, es muss 200.000 Soldaten reinschicken und will ein Stückchen von dem Happen haben. Aber die Grenzen, die territorialen Grenzen dieses Landes, die stehen für mich als Repräsentant der Bundesrepublik Deutschland völlig außer Frage. Deswegen gibt es da für mich keine territorialen Streitigkeiten. Ne? Weil das Territorium irgendwie, also die territorialen Grenzen, die stehen für mich überhaupt nicht zur Debatte. Und dann müsste nämlich jedes dieser Länder Farbe bekennen. Aber ich will das Thema nicht totreiten. Sorry. Ende.
Das wollte ich auch gerade sagen. Hören wir doch einfach auf, uns jetzt in den Kreis zu drehen. Also mittlerweile sind so viele Kommentare hier drunter, wo alles nochmal drinsteht und ihr euch das nochmal durchlesen könnt. Und da kann dann jeder für sich nochmal gucken, wie er diesen Text deuten möchte. Wie gesagt, ich muss da jetzt auch echt passen, weil in diesen Gesetzestexten kenne ich mich jetzt auch nicht aus. Ich weiß nur, dass auch ich am Anfang, also dass ich auch geglaubt habe, Boots on the ground wäre verboten, bis Kiese dann hier im Space gesagt hat, ist total Blödsinn. Natürlich könnten wir da rein. Ich habe am Anfang geglaubt, deutsche Soldaten dürfen da nicht hin, bis mir dann gesagt wurde, wenn sie nicht als Soldaten dahin gehen, dürfen sie sehr wohl helfen. Es sind so viele Sachen, die sich im Laufe der Zeit dann aufgeklärt haben und gar nicht so waren, wie man es anfangs angenommen hat. Und deswegen bin ich ja auch froh, dass dieser Space hin und wieder dazu beiträgt, auch Sachen aufzudröseln und anders zu beleuchten und dementsprechend man dann auch mit einer Information hier rausgeht, mit der man wieder was anfangen kann. Also nochmal, ich glaube, wir haben jetzt alle darüber gesprochen und die Texte sind unten zuhauf angeheftet worden und ihr könnt euch das dann gerne nochmal durchlesen. Und wer dann darüber hinaus noch mehr wissen will, kann ich euch sagen, ich habe gerade eine E-Mail bekommen, also ich kriege morgen zwei Termine, bei denen ich mir einen aussuchen kann für Kiesewetter, der kommt dann auch noch im Mai und den Gustav Gressel haben wir auch. Also im Mai ist was los, da kommt der Kiese und der Gressel und ich glaube, die können uns dann dazu nochmal fundierte Aussagen machen, damit wir alle nicht dumm in den Sommer gehen. Also müssen wir das heute erstmal an dieser Stelle mit diesem Thema beenden, glaube ich, und dann fragen wir nochmal nach, wenn die wahren Experten hier sind. Weiter geht's dann, ja, ich weiß nicht, was sagt ihr denn zu dem Thema Israel und dem Getreide? Das ist ja jetzt auch irgendwie ein ziemlich großes Thema im Moment. Oder habt ihr noch irgendein anderes Thema? Ich sag euch eins, also ich mache jetzt nicht wieder, ich spreche kein Hörbuch auf. Wenn da jetzt nichts kommt, dann machen wir echt auch nach einer halben Stunde schon Feierabend, weil das immer künstlich in die Länge ziehen, das ist auf Dauer auch irgendwie blöd. So, Constanze weiß noch nicht so genau, ob oder ob nicht.
Entschuldigung, die hat jetzt rumgesponnen. Was ist da mit Israel und Getreide?
Ja, genau, pass auf, dann weiß der Chris wahrscheinlich mehr wie du jetzt und dann nehmen wir erst den Chris dran. Chris?
Ja, also du hast es ja vielleicht mitbekommen oder alle haben es mitbekommen. Wir hatten vor, ich glaube, knapp 10 Tagen eine Lieferung eines Frachters der Schattenflotte, der gestohlenes ukrainisches Getreide nach Israel geliefert hat. Und die ukrainischen Behörden haben über alle offiziellen Kanäle Israel davon informiert, dieses Schiff festzusetzen und die Ladung dementsprechend nicht zu löschen, sondern zu beschlagnahmen, inklusive des Schiffes. Israel hat das im Grunde ignoriert und den Ukrainern diplomatisch den Stinkefinger gezeigt, indem sie ihnen nach Löschen des Frachters dann mitgeteilt haben, ihre Information wäre viel zu spät gekommen. Also sie haben das über die Botschafter mitgeteilt, Tage vorher. Das war also eine absehbare Ausrede. Jetzt im Moment sind wieder 2 Frachter mit gestohlenem ukrainischem Getreide auf dem Weg nach Israel. Eins ist jetzt, glaube ich, oder müsste jetzt gerade, as we speak, da unten ankommen in Israel. Es gab wieder die Protestnoten, also eines ist sogar schon angekommen. Und die Israelis weigern sich anscheinend wieder, das Schiff zu beschlagnahmen, sondern behandeln das als legitimes Frachtgut irgendwie und importieren das jetzt nach Israel hinein. So, und die ukrainische Regierung hat jetzt den israelischen Botschafter einbestellt, weil es natürlich da jetzt zu ganz erheblichen Verwerfungen zwischen der Ukraine und Israel kommen wird. Und das hat die Ukraine auch angekündigt. Und ich bin sehr gespannt, wie heftig die Reaktion sein wird, die Ukraine dem Ganzen folgen lässt. Denn Israel stellt sich ganz offen auf die Seite Rotzlands, kann dieses Land ehrlich gesagt nicht anders nennen, und tut so, als wäre das doch das Normalste der Welt. In der Knesset hat sich jetzt letztens oder auch heute Morgen ein Sprecher hingestellt oder vor die Presse war das, glaube ich, so nach dem Motto, was will denn die Ukraine? Wir verstehen das alles gar nicht, wir haben doch der Ukraine so viel geholfen, ne? Die sollen sich nicht so anstellen. So. Und ich bin jetzt mal sehr offensiv. Und ich sage jetzt mal, oder ich frage mal, was würde wohl Israel davon halten, wenn die Ukraine hingehen würde und würde Gegenstände vom 7. Oktober Anschlag auf eBay verkaufen als Memorialien und würde dadurch Gewinn machen? Da würde ich gerne Israel sehen, die zu Recht toben würden. So. Und nichts anderes machen sie gerade mit dem ukrainischen Getreide. Ja? Von einem vergewaltigten, um sein Leben kämpfenden Volk und Land, dem in den Rücken zu fallen und ja, Beutegüter dementsprechend zu verkaufen. Also das ist so mein Take dazu. Ich habe absolut kein Verständnis für Israel in dieser Sache. Und da kann ich nur hoffen, dass die Ukraine in aller Heftigkeit reagieren wird. Denn auch wenn man mal so durchgeht, was da so aus Israel an Hilfslieferungen gekommen ist, das ist so verschwindend gering. Da kann die Ukraine auch drauf verzichten. Ne? Also ja, soweit. Ende von mir.
Ich habe meinen Post von heute Morgen nochmal unten drunter gehängt. Da kann man, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen was nachlesen. Und jetzt die Constanze.
Ja, danke. Stimmt, am Rande habe ich da was mitgekriegt, dass Zelensky eben nochmal extra gesagt hat, dass das ja Diebesgut ist und dass das Verhökern von Diebesgut in jedem Land strafbar ist. Stimmt. Ja, das ist die israelische Regierung. Das hat jetzt nichts mit Antisemitismus zu tun, aber diese Regierung in Israel ist korrupt und rechtsextrem. Anders kann man das nicht sagen. Ja, vor allen Dingen, aber das sieht man mal, ne? In der Ukraine sind ja eigentlich auch sehr viele Juden oder viele Menschen jüdischen Glaubens. Und das spielt dann da alles keine Rolle mehr, wenn es ums Geschäfte machen geht. Ja klar, da, mit der Aktion stellen sie sich tatsächlich auf die Seite der Russen. Eindeutig. Naja, denn die Ukraine soll sich mal da schön mit den Arabern im Nahen Osten, mit den Golfstaaten, schön mit denen zusammentun. Vielleicht wenden die sich dann auch nach und nach von Israel ab, weil sie die Schnauze voll von deren Kriegsführung haben. Das ist unfassbar, was da, also. Ja, also jetzt nicht Israel, aber diese Regierung, da war das irgendwie, überrascht mich das nicht. Überrascht mich diese Vorgehensweise nicht ein bisschen. Ja, ansonsten bin ich da jetzt gerade ein bisschen trotzdem sprachlos, aber ja, danke für das ausführliche, für die ausführlichen Informationen. Danke. Ende erstmal.
Ja, und auch da sage ich ja immer wieder, also immer zu sagen, Israel oder Amerika ist immer ein bisschen weit gegriffen. Also da sind es wirklich die Regierungen, die so am Rad drehen und nicht das eigentliche Volk. Aber jetzt ist Dirk dran.
Ja. Ja, mich hat das auch ein bisschen aus den Socken gehauen heute. Und ich finde, was man sich immer wieder vor Augen führen muss, und ich muss immer vorausschicken, ich bin ein großer Freund Israels und habe dem eine und habe viel Verständnis für viele Dinge, die sie da so tun, dass die Netanyahu-Regierung einfach ein Problem ist, ist auch klar. Aber ich finde spannend oder für mich fällt das wieder so in diese Kategorie, unabhängig von der politischen, glaubenstechnischen, wie auch immer grundsätzlichen Einordnung eines Landes und seiner Führung. Es ist halt so, man kann das mal so unglaubensmäßig und auch unpolitisch standpunktsmäßig mal so sehen. Es gibt halt Autokraten und Netanyahu aus meiner Sicht ist ein Autokrat oder handelt sehr autokratisch und die verstehen sich mit anderen Autokraten ziemlich gut. Zum Beispiel mit Russland oder mit Putin. Diese Achse, die, und das ist ja bei Trump genauso, die passen einfach wie ein Pott auf den Deckel. Und die machen Deals miteinander. Und da ist denen das Ganze ringsrum scheißegal. Und ich finde auch, ganz ehrlich, auch Israel schadet sich ja dadurch. Sie meinen vielleicht nicht, aber da sitzen jetzt irgendwelche Geschäftemacher, die sagen, ach du, das Schiff nehmen wir mal, ist gerade günstig. Können wir gerade gut mit einem guten Hebel verkaufen, alles prima. Und damit schießt sich aus meiner Sicht die Regierung selbst ins Knie. Aber es ist wieder dieses Autokratending. Die Autokraten, unabhängig wo sie gerade stehen, ob im arabischen Lager oder im israelischen Lager oder welches Glaubens auch immer und ob sie jetzt mal gerade linksautokratisch oder rechtsautokratisch oder mafiös autokratisch wie Putin sind, die passen einfach gut zusammen, weil sie einfach sich bereichern und ihren Zwecken und ihrer Gang dienen und da über Leichen gehen und auch alle möglichen üblen Geschäfte machen. In diese Kategorie fällt das für mich. Und schade für Israel, dass das eben so geht. Ende.
Ja, dieser Krieg in der Ukraine hat dafür gesorgt, dass man an manchen Stellen tatsächlich schlucken musste und von vielen Dingen enttäuscht ist, die so stattfinden. Also das ist wirklich eine Nummer, die mich heute Morgen auch wirklich erschüttert hat, weil das ist einfach ein Unding. Und Selenskyj hat ja recht, in jedem vernünftigen Land wird es geahndet. Und da ist plötzlich scheinbar alles normal und dass man das denen so abkauft. Das sind schon so Klopper, die zwischendurch passieren, wo man echt ich weiß nicht, bis wo ich jetzt gekommen bin, aber auf jeden Fall sind das fette Klopper, die da so passieren, wo man zwischendurch dann immer mit dem Kopf schütteln muss. Vor allen Dingen, wenn es dann aus so Ecken kommt, wo man mit sowas eigentlich gar nicht rechnet. Und ja, ich weiß nicht, also ich finde auch, in diesem Fall gibt es auch gar keine Entschuldigung, also nicht mal eine vernünftige Erklärung. Das macht man einfach nicht und das geht so nicht. Und es ist ja schon genug Schindluder mit dem Getreide der Ukraine in diesem Krieg tatsächlich veranstaltet worden und immer zugunsten Russlands. Das geht gar nicht. Ja, und dann kommt noch hinzu, also bei Putin bröckelt jetzt langsam, also wir sind immer noch weit davon entfernt, dass Russland ineinander klappt, aber ich weiß auch gar nicht, ich habe manchmal das Gefühl, der wird wirklich nicht informiert über die Dinge, die da so passieren. Weil manche Sachen, die er so von sich gibt, da denke ich immer, hä? Also kriegt er irgendwas nicht mit? Wohnt er in der Matrix oder was? Also gewisse Sachen sollten ihm jetzt mittlerweile auch schon klar werden. Aber irgendwie, aber Russland neigt ja auch dazu, sich die Welt immer so zu machen, wie sie denen gefällt. Es ist alles immer so eine Schönrederei, die da so stattfindet. Aber sicherlich bröckelt es an der ein oder anderen Ecke. Und wenn dann natürlich noch solche Sachen dazukommen und Russland dann das Geld dafür einheimst, dass es gestohlenes Getreide verkaufen kann, das ist dann eindeutig eine Unterstützung von Russland. Und da muss man auch überhaupt nicht drum rumreden. Das ist dann einfach Fakt. So sehe ich das zumindest. Ja. Jetzt stehen wir da zu gucken. Ich gucke noch mal eben kurz in den Kommentaren, ob wir da noch irgendwas haben. Ja, das
ich hätte noch
ein Post von Event, den ich total gut finde, weil er einfach ganz schlicht ist. Guten Abend, we stand with Ukraine. Fertig. Das war der Kommentar und genau so muss es sein. Das wird überhaupt nicht in Frage gestellt und ist ein Kommentar wert, würde ich sagen. So, ja, Dirk, dann hau doch raus.
Jo, es gab wieder diverse Postings heute, unter anderem auch von Zelensky, dass sie ganz gut unterwegs sind mit dem Export ihrer Waffen. So, das ist immer so zwischenstaatlich und immer auf Gegenseitigkeit. Also, wir liefern euch was, wenn ihr uns was liefert. Und wenn einem mal vor etwas Zeit einer erzählt hätte, dass die Ukraine die helfende Hand bei speziellen Dingen wird, wie in diesem Fall Drohnenabwehr, dann ist es schon bemerkenswert. Und dazu passt aus meiner Sicht die diversen Industriepartnerschaften, die es mit Deutschland gibt. Wahrscheinlich viele andere auch, aber die sind mir jetzt halt aufgefallen. Und die Nachricht, gestern kam sie, glaube ich, dass mittlerweile in Deutschland oder Europa, das weiß ich nicht ganz genau, mehr, also das Volumen der Artilleriegranatenproduktion deutlich höher ist als in den USA. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wie gesagt, ganz laienhaft, dass so diese industrielle Komponente, die ja in so einem Krieg, in so einem Abnutzungskrieg etwas ganz Erhebliches, dass die so Europa, Ukraine und so weiter doch schon einigermaßen in die Gänge gekommen ist. Und man kann nur hoffen, dass das auch weiter so geht. Es war heute noch ein Post über die baltischen Staaten, eine Kooperation mit Litauen, was glaube ich, wo jemand sagte, naja, die sind ja sehr interessiert an der Zusammenarbeit mit Deutschland über die stationierten Truppen da vor Ort hinaus. Hoffentlich kriegen die Deutschen das gebacken und machen das nicht wieder mit Bräsigkeit oder Egoismus kaputt. Die gute Botschaft dieser Bedrohung durch Russland, der Innovation, zu der die Ukraine in der Lage ist und der Blödheit, wie Trump sich anstellt, so in Summe, führt, glaube ich, schon einigermaßen dazu, dass erheblich aufgeholt wird. Und wenn so eine Industrie erstmal ins Rollen kommt, dann kommt da auch einiges. Und das finde ich eigentlich mal ein ganz positives Zeichen. Ich weiß nicht, wie andere das sehen oder wie andere Wahrnehmungen da sind. Das ist mir jetzt die letzten Tage so aufgefallen. Ende.
Da habe ich auch noch mal einen Post unten dran gehängt, den hatte ich auch heute Morgen schon gepostet. Jetzt ist die Havelmaus dran.
Guten Abend in die Runde. Ja, liebe Pummelzacke, manchmal hat man ja so das Gefühl, man steht so ein bisschen auf einsamer Front vielleicht, weil das Interesse allgemein vielleicht ein bisschen nachlassen könnte in Sachen Ukraine-Krieg. Aber nachdem ich jetzt gerade aktuell ein paar ausländische Accounts durchgeguckt habe, muss ich dir sagen, nee, die Freude ist groß, was heute da passiert ist. Ich lese nur einen von vielen, das ist jetzt ein russischsprachiger Kommentar, vor dir herum gesehen. Tuapse ist nun definitiv zur Hauptstadt des russischen Ruhms im Bereich der Ölindustrie geworden. Und vielleicht lohnt es sich daran zu erinnern, wie Tuapse im März 22 den begonnenen Krieg gegen die Ukraine begrüßte. Also viele Häme auf den verschiedenen Accounts in Bezug zu dem, was die Ukraine heute geschafft hat, denn es war ja schon der dritte Angriff. Und die schaffen es immer noch nicht, so einen wichtigen Posten luftabwehrmäßig zu schützen. Ein anderer Account bezog sich auch auf die gelungene Arbeit von vor einem halben Jahr, wo viele Radarposten der Russen angegriffen wurden seitens der Ukraine. Und immer mehr Accounts sehen da durchaus, dass die systematisch vor sich gehen. Auch das wird begrüßt. Ja, ich erwähne das bloß deswegen, damit du auch mal ein Feedback kriegst. Du bist nicht allein auf breiter Front, aber du bist schon großartig mit deinem Space, der doch viel in der Sache wach hält. Jo, das war mal kurz mein Beitrag, den ich mal mit reinbringen wollte.
Ich danke dir natürlich, aber wie gesagt, dieser Space ist einfach nur das, was ihr seid. Und dementsprechend klopfen wir uns jetzt alle mal so ein bisschen auf die Schulter. Also jetzt alle mal zusammen hier, Gymnastik, zack, einmal auf die linke Schulter klopfen, einmal auf die rechte Schulter klopfen. So, weil wir freuen uns natürlich alle, egal was, Hauptsache es gibt positive Nachrichten aus der Ukraine oder über die Ukraine. Und in Russland werden ja sogar mittlerweile einige Z-Blogger nervös, also und posten eigentlich schon positiv für die Ukrainer. Weil ich sehe das sehr wohl positiv, wenn die sagen, wir schaffen das einfach nicht, dagegen kommen wir nicht an, die sind einfach zu gut. Diese Drohnenmauer funktioniert hervorragend. Das sind ja alles Loblieder und die dürfen sie singen. Ich höre sie sehr gerne. Das ist Musik in meinen Ohren. Konstanze.
Ja, zu Tuapse, darf ich jetzt auch gerade noch so nebenbei lesen, beginnt jetzt die Evakuierung, weil da ist jetzt auch kein Wasser mehr. Also da sind sämtliche Pumpstationen wohl ausgefallen. Das heißt, das Feuer können sie auch nicht mehr löschen. Ist ein bisschen schwer. Das ist nicht mal mehr wohl, hat der Autor hat geschrieben, also selbst Hände waschen ist da jetzt im Moment schwierig. Und wie gesagt, eine Evakuierung haben sie nicht. Also die Ukraine hat, wenn du so willst, es geschafft, da das Öl zu nutzen, um gleich den gesamten Ort unbewohnbar zu machen oder so ähnlich, ne? Weil wenn da schwarzer Regen runterkommt, ja, würde ich mal sagen, ist unbewohnbar der Ort. Und da haben sie schon rumgejault, weil das ist ja wohl am Kaukasus. Und da gab es wohl eine Frau, die war fix und fertig, weil sie eigentlich da Urlaub machen wollte am Schwarzen Meer. Ja, Tuapse gibt's nicht mehr. Das ist wohl hinüber. Ende.
Ja, und das tut uns in der Seele weh. Wir sind alle total traurig und könnten uns plädernat fühlen, aber das nur am Rande. Dirk?
Ja, was ich dazu auch noch bemerkenswert finde, ich habe auch am Wochenende irgendwas von Oberst Reisner gesehen, den ich ja mal so wahrnehme, der so ja eher auf der pessimistischen Seite unterwegs ist, um, glaube ich, auch ja, die Leute nicht in Zufriedenheit zu wiegen, sondern weiter wach zu rütteln. Das hat er auch mal so als seine, das findet er so seine Aufgabe. Und der ist schon nicht so pessimistisch. Das war für mich eine ganz neue Erfahrung. Und ja, also von daher, es mehrt sich schon das ein oder andere Zeichen, dass die Verhältnisse da mal mindestens ausgeglichen sind. Er hat das sehr schön dargelegt. Ist jetzt nicht so ganz nur das Video, aber ich fand es bemerkenswert, mit wie positiv das für mich wahrgenommen war. Das kennt man von ihm eigentlich so nicht. Ende.
Ja, dann wollen wir doch hoffen, dass unter unseren Augen der Herr Reisner auch noch zur rheinischen Frohnatur wird. Vielleicht kommt er irgendwann mit so einem Tröte, Piepe und ein Hütchen auf. Das wäre es doch mal. Also dann können wir, glaube ich, wirklich davon ausgehen, es geht alles in die positive Richtung. Chris?
Ja, ich wollte nochmal zum Thema Tuapse zurück. Weil das ist ein schönes Thema, finde ich. Tuapse, vielleicht ist es dem einen oder anderen noch im Hinterkopf geblieben. Also wir schmunzeln da schon die letzten Tage in verschiedenen Kanälen drüber. Tuapse hat sich damals hervorgetan und ist in Russland weit verbreitet über Telegram-Kanäle gewandert, weil die bei Bürger aus Tuapse da eine Pro-Kriegsveranstaltung gemacht haben. Also die haben da auf einem großen Platz, haben es mit ganz vielen Leuten ein wunderschön in russischen Farben dargestelltes Z mit Menschen geformt. Und genau dieselben Leute, also beschweren sich jetzt wieder in Videobeiträgen, in Telegram-Kanälen darüber, wie schlimm es ihnen gerade in Tuapse geht, dass sie dort nicht mehr leben können, wie schlimm es ist, dass es Ölregen überall hat. Und
diese Evakuierung, die Constanze angesprochen hat, von wegen, da wären die Pumpen ausgefallen. ATECH hat da eine andere Mitteilung gegeben. Die Pumpen wurden nämlich abgestellt. Warum wurden sie abgestellt? Weil überall das Öl reingelaufen ist. Das heißt irgendwie, die wollen damit unter anderem verhindern, dass die Leute natürlich sozusagen in Massen sterben, weil sie jetzt alle ölverseuchtes Wasser trinken. Ne? Das kann gut sein, irgendwie, dass da auch die eine oder andere Pumpstation draufgegangen ist. Das, davon würde ich sogar ausgehen. Aber die können dieses Öl nicht mehr rausfiltern natürlich aus den Pumpanlagen. Und deswegen steht diese ganze Stadt jetzt leider Gottes vor dem Aus. Ich weiß gar nicht, wann die das wieder reparieren wollen. Ne? Und was den Erfolg in Tuapse angeht, also vorgestern hatten wir schon gesehen auf Satellitenbildern, weit über 50% der Öltanks sind alle zerstört. Es brennt immer noch sehr, sehr schön. Also das ist ein Lagerfeuer, das kann man nachts bestimmt 200 Kilometer weit sehen. Und ich weiß nicht, ich finde das einfach einen schönen Anblick. Und wie man das in diesem GIF kennt, irgendwie, I'm a simple man. When something Russian burns, I click like. Ende.
Ja, also Taschentücher werden hier heute leider nicht verteilt, weil für die Russen gibt es keine Taschentücher, haben wir nicht übrig. Aber ich finde diese Videos dann heulen und total aufgelöst sind, weil überall alles nur noch Scheiße. Kein Telegramm, kein Navigationssystem. Sie müssen mit dem Festnetztelefon telefonieren und kein Wasser und Bomben und überhaupt. Also ja. Ich möchte dann eigentlich immer nur darunter schreiben, eure eigene Kost. Weil es ist natürlich faszinierend, wenn man den Russen zuhört, dass die Ukrainer all das verdient haben. Und wenn es sie dann selber trifft, dann ist das große Heulen angesagt. Sorry, und ich sag's auch gerne hier nochmal im Space, keinerlei Mitleid von mir, weil in vielen Städten ist, glaube ich, dieser Krieg sehr extrem gefeiert worden. Und es ist auch in vielen Städten sehr extrem gefeiert worden, dass die Ukrainer leiden und dass die Ukrainer wirklich als Viecher bezeichnet wurden und. Und ich finde, egal was auch immer da jetzt Russland ereilt, das haben sie einfach verdient, wenn nicht sogar noch mehr. Also bitte, mein Applaus ist euch sicher. Ihr könnt so viel Heulvideos schicken, wie ihr wollt. Ich werde sie mit Freuden retweeten, nicht weil ich euch unterstützen will.
Ja, ich sehe schon, Pummelzacke irgendwie. An einigen Tagen hast du dich.
Tatsächlich sage, diese Sachen retweete ich einfach nur, um die blau-gelbe Bubble zu amüsieren, weil, sorry, aber all das habt ihr verdient und noch wesentlich mehr. So, Habelmaus.
Ja. Ich wollte bloß noch mal sagen, dass was Chris gerade gesagt hat, entspricht auch meinen Informationen. Es gibt sogar schon okay, auf Twitter zu sehen einige Aufnahmen, wo man sieht, wie das brennende Öl durch die Straßen fließt. Dass zum Beispiel aus einem Kurort, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Kilometer, etliche Kilometer ist der weg, aus der Ferne mit Bangen diese große aufsteigende Rauchsäule, die übrigens auch schon aus dem Weltall zu sehen ist anscheinend, oder zumindest von Satellitenhöhe. Ja, also das beunruhigt doch einige sehr lautstark. Und nun, interessant ist zu beobachten, aber das kriegen wir ja hier leider nicht ganz so deutlich mit. Ich habe so das Gefühl, dass die Front hinter Putin auch im Kreml so langsam bröckelig wird. Nicht nur von unter der Bevölkerung, die ja schon seit längerem unzufrieden über dieses und jenes ist und die nun in den letzten Monaten ja auch deutlich zu spüren gekriegt hat, hallo, da ist ja jemand, Krieg kann auch zu uns kommen, sondern ich habe das Gefühl, dass politisch ein Putin nicht mehr so reibungsfrei existiert, dass sich da was im Hintergrund abspielt. Aber vielleicht ist das bloß Wunschträumen, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass aktuell er keine guten Karten hat.
Das kann ich nur bestätigen, also das sehe ich eigentlich auch und ja, vielleicht ist ja der ein oder andere noch da, der ihn wirklich tatsächlich auch absägen will. Also ich würde das alles sehr begrüßen. Ich hoffe wirklich, Ich habe immer gesagt, also wenn irgendwas an unserem Jahrgang jetzt wirklich noch positiv zu sehen ist, dann ist es, dass wir scheinbar alle Zeuge davon werden, wie Putin eliminiert wird, sagen wir mal. Also keine Ahnung, ob er in den Schwarzen Turm gesperrt wird oder ob die eigenen Leute ihn stürzen. Aber ich glaube schon, dass wir wirklich noch das Ende von Putin mitbekommen. Und an dem Tag mache ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, macht man da Sekt auf? Sekt mag ich jetzt nicht so, dann nehme ich was anderes. Malibu. Also ganz ehrlich, das wird ein Tag, den ich wirklich feiere, weil eins ist ja mal Fakt, egal was auch immer passiert und was noch kommen mag, aber Putin lebt halt auch nicht ewig und die ganzen alten Männer leben nicht ewig und dementsprechend, ich glaube, die bekommen alle noch ihre Rechnung, weil Karma is a bitch. Ist halt einfach so und ich glaube, da wird wahrscheinlich so eine Rechnung zum Umblättern, da wird einiges draufstehen. Und wenn es irgendwas zwischen Himmel und Erde gibt, dann hoffe ich, dass sie wirklich, wie auch immer, vor diesen Schöpfer treten und dementsprechend auch das bekommen, was sie tatsächlich verdient haben. Also wie gesagt, ich sehe das Bröckeln in Kremlhöhe auch mittlerweile. Da trauen sich ja jetzt auch immer mehr Leute tatsächlich Kritik laut zu äußern. Zwar noch nicht viele, aber es ist wirklich mehr geworden und dementsprechend hoffe ich, dass da irgendwann auch mal diese ganze Lawine ins Rollen kommt und Putin unter sich begräbt, weil also ich glaube, tagtäglich besser wird es für die Russen nicht. Also ich glaube wirklich, die Ukraine Punkt 1 hat jetzt wirklich so einen Faden in der Hand, an dem sie ziehen können. Und auch in Russland, also sprich, sind ja einige Sachen, die sie jetzt mittlerweile erleiden. Also sprich, keine Navigationssysteme mehr, sie können nicht mehr mit Karte bezahlen. All sowas fällt ja mittlerweile weg und sorgt natürlich auch für Unruhe. Und man kann das so eine ganze Weile unterdrücken, aber irgendwann werden halt diese Proteste auch laut. Ich glaube nicht mehr daran, dass es in Russland irgendwann mal einen wirklichen Bevölkerungsaufstand gibt, aber die Stimmen werden lauter, die Putin kritisieren und das freut mich halt ungemein. Konstanze.
Ja, jetzt mal vollkommen weg. Die Russen verlieren weiter an ausländischen Einfluss. In Mali werden sie wohl in die Flucht geschlagen. Die haben ja da auch die ehemaligen Wagner-Söldner mit der Regierungstruppen zusammen gehabt, um da das Regime halt zu stützen. Aber da gibt's halt auch Rebellen, irgendwelche Tuaregs zusammen mit Islamisten schlagen da jetzt praktisch die Regierungstruppen und die Russen in die Flucht. Also Russland ist auf dem absteigenden Ast. Die tun zwar immer noch so, als ob, aber die sind definitiv auf dem absteigenden Ast. Was natürlich jetzt auch interessant ist, der Außenminister vom Iran war jetzt in Moskau, oder ist es vielleicht noch, weiß ich jetzt nicht. Und da wird man sind Vermutungen geäußert worden, dass halt Iranier wegen der Blockade sein Öl nicht mehr rausschaffen kann. Und wenn man das Öl halt nicht mehr lagern kann und nicht mehr wegschaffen kann, dann muss man irgendwann die Förderung ein bisschen drosseln, ne? Dass da irgendwelche Gespräche kamen, wie man das Öl dann noch irgendwie rauskriegt. Also rein, wie gesagt, da ist auch irgendwas am Köcheln. Wobei Iran da jetzt mit seiner Blockade gegenüber Trump ja mit der Straße von Hormuz ja eher auf Siegertreppchen steht als Russland, ne? Also Russland an allen Ecken geht's da bergab. Neben dem Hafen in Tuapse da und den Öldingern ist ja auch Novorossiysk mal wieder fällig gewesen. Also das, und die bauen das weiter aus, die Ukrainer. Und die lassen sich davon keinem mehr reinreden. Die lassen jetzt alle labern, aber machen ihr eigenes Ding. Also das freut mich unfassbar. Ja, und die Brände in Tuapse, die sehen sehr schön aus, ja. Das erfreut auch mein Herz. Ich grinse gerade, während ich das erzähle. Ende.
Ja, ich muss immer an so ein altes Lied denken. Feuerwerk purpur leuchtet der Erdenball. Und das haben wir tatsächlich im Moment. Man kann es tatsächlich vom Weltall sehen. Und ich glaube, das ist ein schönes Feuer. Was mich daran natürlich auch noch freut, ist, dass diese ganzen alten Säcke, sag ich jetzt mal, haben das ja gemacht, um tatsächlich ihre Fußstapfen in Geschichtsbüchern zu hinterlassen. Und ich freue mich einfach wie Bolle, weil ich ungefähr erahnen kann, wie Zelensky in den Geschichtsbüchern stehen wird. Und ich glaube schon, dass da sehr oft auch wirklich der Satz stehen wird, vom Comedian zum Präsidenten. Weil das, was der gerade macht, das ist einfach so unfassbar. Und ich weiß, viele mögen ihn nicht, aber das, was er da gerade vollbringt, ist eigentlich schon übermenschlich. Also wenn man überlegt, wie das Ganze 22 begonnen hat und alle gesagt haben, Goliath greift den kleinen David an und das kann nicht gut ausgehen. Und die stehen heute noch immer da und mittlerweile stehen die sowas von fest auf den Füßen. Da kann man einfach nur seinen Hut vorziehen, da kann man einfach nur mit Respekt von diesem Land, von diesem Volk und von diesem Präsidenten sprechen. Also die Ukraine wird ihren Platz in den Geschichtsbüchern bekommen und das haben sie mehr als verdient. Weil gemessen auch an mir selber, jahrelang hat man nicht gewusst, was eigentlich da los ist und was die Ukraine ist oder wer die Ukrainer sind. Gott sei Dank wissen wir es heutzutage und interessieren uns für das, was da passiert. Und diesen Platz in den Geschichtsbüchern haben sie verdient. Und ich hoffe, Putin bekommt auch seinen Platz, aber nicht so, wie er sich das vorstellt. Also er soll wirklich da erwähnt werden als der Präsident, unter dem Russland komplett zusammengebrochen ist und gar nichts mehr geregelt bekam. Also das wünsche ich mir wirklich. Und er soll es auch noch mitbekommen. Also von mir aus können Sie ihm das noch kurz auf seinem Sterbebett erzählen, aber das soll er mitbekommen. Er soll also wirklich mitbekommen, dass der kleine David den großen Goliath besiegt hat. Also das möchte ich ganz, ganz unbedingt. Der soll nicht einfach nur tot umfallen, sondern der soll diese Botschaft auf jeden Fall noch mitnehmen, wo auch immer er hingeht. Ich glaube, den will nicht mal der Teufel in der Hölle haben. Also das sind alles so Sachen. Und wer hätte das geahnt, dass wir so schnell mal in einen Ukraine-Space kommen, der sich doch wieder ein bisschen positiv gestaltet. Weil zwischendrin hatten wir wirklich das Gefühl, wir kommen aus unseren Erdmulden nicht mehr raus vor lauter Depressionen. Und dann kommt dieser kleine Zelensky und dreht mal eben kurzerhand da eben so eine Pirouette. Und siehe da, es sieht alles gar nicht mehr so schlimm aus. Und ich würde sagen, weitermachen. Dirk.
Ja, was ich noch so dazu finde, wir haben ja auch eine ganze Zeit mal ein bisschen, wie das kann ich nicht auf die Schlange geguckt, was wird Trump wohl tun? Und was macht er mit der Ukraine? Und da muss man ja feststellen, vielleicht liegt es an meiner Wahrnehmung, aber ich sehe so, irgendwie taucht er so in Diskussionen so richtig dolle gar nicht mehr auf, ne? So, ja, da war jetzt letzte Woche wieder irgendwas, dass er wieder so eine Wolte gemacht hat, ja, jetzt müsste aber für Frieden irgendwie die Ukraine Gebiete abtreten, ja, das die x-te Iteration. Aber bei allem, was da jetzt die letzte Zeit so passiert, so richtig spielt er eigentlich keine Rolle mehr. Die Ukraine hat sich emanzipiert, ein bisschen die Europäer auch. Hinter den Kulissen, das habe ich am Wochenende irgendwo gehört, hat es wohl mächtig Druck gegeben von der amerikanischen Rüstungsindustrie, jegliche Ideen und Ambitionen zu sagen, okay, wir liefern jetzt der Ukraine keine Waffen mehr, auch nicht die Europäer ja bei uns kaufen. Da muss es intern wohl auch mächtig Stress gegeben haben. Das hat, das ist wohl sang- und klanglos im Nichts verlaufen. Die Ambitionen, so nach dem Motto, wenn ihr nicht das tut, dann liefere ich euch gar nichts mehr. Und die Rüstungslobbyisten haben wohl massiv eingewirkt, sodass man da nichts von mehr hört. Die Geheimdienstinformationen laufen weiter, wobei ich auch da gehört habe, dass die Ukraine sich schon stark davon auch emanzipiert hat und noch einige Alternativen hat und so weiter. Also finde ich auch bemerkenswert, dass dieser ganze Trump-Einfluss in der Ukraine momentan für mich zumindest gefühlt deutlich, deutlich abgenommen hat. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht.
Und die Konstanze?
Nee, ich sehe das genauso. Die sagen das zwar nicht offen, ne? Aber da soll es ja auch Meldungen gegeben, dass die USA versucht haben, auf die Ukraine einzuwirken, doch im Zuge des Krieges im Iran und vielmehr wegen der Sperrung der Straße von Hormuz, dass sie da halt die Ölinfrastruktur von den Russen nicht so angreifen sollte. Zack, nächsten Tag stand da irgendeine Raffinerie, ich weiß nicht mehr welche, in Flammen. Die scheren sich einen Dreck Die sagen das vielleicht nicht offen, vielleicht sagen sie es hinter verschlossenen Türen, aber auf jeden Fall machen die ihr eigenes Ding. Die lassen sich von keinem mehr reinreden, von keinem mehr. Weil Europa kann sich nicht aus der Unterstützung zurückziehen. Das geht nicht. Da graben die sich durch die Bank weg ihr eigenes Grab. Das dürfte jetzt auch dem letzten Idioten in Europa klar geworden sein. Und wer nicht irgendwann unter russischer Vorherrschaft leben will, muss die Ukraine unterstützen, ob es demjenigen gefällt oder nicht. Das ist purer Eigennutz, noch nicht mal Hilfsbereitschaft einem Opfer gegenüber, sondern wirklich purer Eigennutz. Und so eigennützig schätze ich dann unsere Politiker in Europa doch ein, dass sie da keinen Bock drauf haben, die Macht mit Russland zu teilen oder gar abzugeben. Und von daher, die sind ja auch ja mit Trump, da tun sie so als ob, aber ich denke mal, die fangen an, sich da zu emanzipieren. Die Ukraine hat offensichtlich Trump aufgegeben. Also die wissen, dass von dem nichts mehr kommt und wenn nur Blödsinn, und die geben da ja nichts mehr drauf. Also das ist deine Wahrnehmung, so wie ich sie auch habe. Ich teile die zu 100%. Ende.
Ja, Zelensky hat ja, glaube ich, auch zwischenzeitlich mal gesagt, man darf von Amerika einfach nichts mehr erwarten. Also wenn da was kommt, ist es gut und dann nimmt man das auch mit, aber man darf eben nicht mehr sich hinstellen und irgendwelchen Erwartungen nachlaufen. Und ich glaube, das ist immer die beste Möglichkeit, wenn man einfach sagt, okay, alles klar, dann eben nicht. Und wenn dann doch noch irgendwas Hilfreiches kommt, alles super. Nur ich finde einfach, auch bei Trump braucht man mittlerweile keine Fragen mehr stellen. Also als ich dann jetzt vor ein paar Tagen das Video gesehen habe, wo er ja wirklich wieder zornig darüber war, dass man Russland aus den G8 geworfen hat und jetzt nur noch G7 hat und dass das ja ganz normal wäre, dass Putin dann böse reagiert. Das ist alles so ein Geschwafel, was mir eindeutig sagt, der hat nie auf der Seite der Ukraine gestanden und da wird er auch nie stehen. Und das ist einfach so, wie Zelensky sagt, das muss man dann hinnehmen und muss damit arbeiten und fertig. Ich glaube, Zelensky weiß das auch schon wesentlich länger und man hat da immer gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Aber das ist den Ukrainern, glaube ich, schon seit längerer Zeit klar, dass man sich da auf gar nicht mehr einlassen muss. Und noch immer schwingen sie ja die großen Worte, weil sie ja die Unterstützer der Ukraine sind. Das hat sich auch schon mittlerweile wirklich geändert und Amerika soll sich mal nicht mehr so aufspulen, vor allen Dingen diese Regierung nicht. Also wenn ich da Vance immer zwischendurch sehe, also ja, man hat da keine Fragen mehr. Also wenn man jedes Individuum dieser MAGA-Regierung mal einzeln beleuchtet, kann man eigentlich nichts anderes tun, als nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Weil es einfach unfassbar, was da für Clowns rumrennen. Konstanze.
Ja, mal noch was ganz anderes. Ich lese auch gerade, die Ukraine hat in Simferol sogar ein Iskander-Lager, eine Iskander-Base, Basis zerdeppert. Also da ist wohl dann auch irgendwie Wohngebiet mit betroffen gewesen. Ja, weil wie kann man Iskander da auch in der Nähe von Wohngebieten laden, aber da ist wohl ordentlich eine Ladung hochgegangen. Wohl im Wert von 700.000 Dollar, 700 Millionen. Ach Gott, kann ich nicht richtig lesen hier. Muss ich nochmal näher gucken. Auf jeden Fall ist da auch wieder was hochgegangen. Und die zerkloppen ja auch mindestens jeden Tag bald eine Flugabwehrsystem. Mindestens eins pro Tag geht drauf. Also da hat die, das Schlimme, der Witz ist auch gerade auf der Krim, die müssen immer nachschieben. Um die Krim überhaupt halbwegs zu schützen, müssen die Russen da immer Flugabwehr hinschicken. Die fehlt natürlich im restlichen Land der Russischen Föderation. Und eins nach dem anderen nimmt die Ukraine da auf der Krim, machen sie da platt. Also es ist fantastisch. Die haben sich da auch komplett in eine Sackgasse manövriert. So wie Trump im Iran. Also keine richtige Strategie, keine richtige Planung, völlig daneben. Die Behen können sich die Hand reichen. Wie man es inkompetenter nicht machen kann. Oh weia, Ende.
Ja, das geht dann ähnlich wie bei der Hamas. Also wenn man diese ganzen Sachen, die militärischen Sachen in die Nähe von zivilen Wohngebäuden setzt, dann hofft man darauf, dass da eben nicht geschossen wird. Und wenn dann so ein paar Zivilisten draufgehen, dann war das Putin ja schon von jeher immer egal. Also dementsprechend wird das dann wahrscheinlich so ähnlich wie bei der Hamas. Irgendwann sitzen sie komplett in Krankenhäusern und hoffen, dass sie nicht beschossen werden. Ha. Chris?
Ja, die Konstanze, die hatte das vorhin schon mal kurz angerissen, was die russischen Milblogger da so von sich geben auf ihren Telegram-Kanälen. Und das ist was, das also da wärmen wir unsere Seele die letzten Tage dran, gerade seitdem Tu Hapse losgegangen ist. Die heulen lautstark rum. Also das sind, ich will das Bild mal zeichnen, das sind gestandene Männer. Viele von denen haben jahrelang gedient in der russischen Armee. So, die heulen, die flennen in ihren eigenen Telegram-Kanälen, wie es denn sein kann, dass die ukrainischen Drohnen, ich nenne die immer die ukrainischen Gerichtsvollzieher, die Final Notice für die Sanktionsumsetzung zustellen, wie die ungehindert 1600 Kilometer quer durchs Land fliegen können und nirgendwo auch nur eine einzige Flugabwehrstellung steht, diese Dinger runterzuholen. Es ist eine Freude. Du liest es durch irgendwie und du sitzt hier und du kriegst das 360-Grad-Grinsen einmal so rund um den Schädel. Und wenn du sowas dann liest, dann weißt du ganz genau, diese Hardcore Putin-Lecker, ja, Bootlicker, ne, sind ja so am Heulen. Und wenn die schon damit anfangen, dann geht da eine ganze Menge gerade richtig schön in den Allerwertesten. Ne? Und ich hoffe ja immer darauf irgendwie, es gibt den großen Stimmungsumschwung irgendwie, aber so wie du, Pummel, ich glaube da auch nicht dran irgendwie, dass wir so einen Aufstand sehen wie, keine Ahnung, irgendwie zur Revolution oder Anfang des Jahrhunderts. Ja, dafür ist Russland heute ein ganz anderes Land, als es das früher war. Das werden wir nicht sehen, auch nicht in Moskau oder sonst wo. Ja, aber die Stimmung kippt irgendwie und die einzigen, das haben wir immer schon gesagt, die einzigen, die Putin stürzen werden in Russland, sind die Oligarchen. Das sind die einzigen, die das machen werden. Und da rumort's, wenn man sich anschaut, irgendwie, wie das zum Beispiel auf dem Moskauer Wirtschaftsforum war, da wird ganz offen Putin und seine Politik kritisiert. Da wird ganz offen inzwischen vor Kameras von Bloggern erzählt, wenn Putin das Rad nicht rumreißt, von wegen Ökonomie, Kriegsindustrie, etc. pp. Und wie das Land gerade im Niedergang ist ökonomisch, dann wird das für ihn Folgen haben. Ne? Und auf so eine Frage, wie sie das dann meinen, ob sie damit Umsturz meinen, antworten die gar nicht mal so sehr durch die Blume, sondern schon so, naja, ne? Er wird dann schon sehen, was er davon hat. Also ich bin gespannt, was passiert irgendwie, aber ich denke, Putins Uhr läuft so langsam ab und ich glaube, die Oligarchen werden sich das nicht mehr allzu lange angucken. Und es gibt ja schon lange inzwischen jetzt auch das Gerücht, es soll irgendwo eine Gruppe um den Kreml herum geben, aus Oligarchen bestehend auch, die wohl der Ukraine irgendwie angeboten haben sollen, wenn sie von der Krim Abschied nehmen würden, würden sie dafür sorgen, dass letzten Endes die Kriegshandlungen eingestellt werden, irgendwie der Rest wieder zurückkommt. Also es ist alles sehr nebulös, sage ich jetzt mal. Ich gebe nicht viel auf dieses Gerücht, ehrlich gesagt. Ja, aber wenn so ein Gerücht sich in Russland durchsetzt und dort in den Kanälen auftaucht, dann nötigt mir das zumindest einen Augenbrauenzucken ab. Ne? Ende.
Ich habe ja auch genug Leute, die mal gesagt haben, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Russen und Ukrainern? Das ist doch irgendwie ein Volk. Und heutzutage bin ich bereit, diese Frage zu beantworten. Weil Ukrainer sind die, die nicht heulen. Also ich weiß nicht, die Ukrainer, ich bin weit davon entfernt, dieses Land immer so heilig zu sprechen und zu sagen, die Ukrainer sind jetzt nur göttergleich liebe Menschen, ganz bestimmt nicht. In jedem Land gibt es Abschaum, das wird auch in der Ukraine nicht anders sein. Aber selbst in den schlimmsten Zeiten habe ich keine Heulvideos von Ukrainern gesehen. Natürlich habe ich Videos gesehen von genervten Ukrainern und von Ukrainern, die langsam aber sicher diesen Krieg nicht mehr wollen und die mit den Nerven runter waren. Aber nimmt man mal nur die ersten Tage dieses Krieges, da habe ich nur Videos gesehen von Ukrainern, die Netze knüpfen, die Molotow-Cocktails auffüllen, die Suppen kochen, die irgendwie Panzersperren ineinander schweißen. Nichts dergleichen, dass die irgendwie rumgeheult haben. Und auch in Zeiten, wo es wirklich finster ausgesehen hat, wo keine Waffenlieferung kam oder nicht rechtzeitig, wo wirklich die Russen ihr Schindluder da getrieben haben, habe ich nur Videos gesehen von Ukrainern, die gesagt haben, notfalls erschlage ich die mit dem Besenstiel, aber ich werde hier nicht einfach kampflos das Feld räumen und die werden uns nicht kleinkriegen. Und wenn man jetzt mal vergleicht, was die Ukrainer ertragen mussten und im Gegenzug jetzt dazu die Russen, also wo ja wirklich noch gar nicht großartig der Krieg angekommen ist, und dann kann ich diese heulenden Russen einfach nur auslachen und sagen, was ist denn jetzt mit dieser Legende, die Russen können so gut leiden? Also das sehe ich im Moment überhaupt nicht. Die können super Mimimimimi machen, aber leiden, dass sie das großartig können, naja. Also ich, wie gesagt, das sind einfach so erfreuliche Bilder und ich gönne sie den Ukrainern, weil wenn wir uns schon freuen, was für eine diebische Freude haben die wahrscheinlich dabei, wenn die diese heulenden Blogger sehen. Und ich fand auch dieses Video die Tage schon wieder geil, wo sie so ein Video gehackt haben, wo dieser russische Soldat eigentlich an der Universität die Studenten dazu bewegen sollte, der russischen Armee beizutreten. Und da hatte sich dann die Ukraine eingehackt und ein ukrainischer Soldat hat denen gesagt, also wenn ihr rüberkommt in die Ukraine, wir werden euch so den Arsch aufreißen, überlegt euch das lieber. Ich habe schon wieder gedacht, das darf überhaupt nicht wahr sein. Oder auch, wo sie sich damals in die Fernseher eingehackt haben und haben den Russen die Bilder gezeigt, wie es wirklich in der Ukraine aussieht. Das hat die Russen ja in keinster Form beeindruckt. Und dementsprechend sage ich einfach immer, das Volk ist auch schon so verkorkst. Diesen Riesenaufstand werden wir da wahrscheinlich niemals sehen. Aber mir reicht das, dass wirklich, wie Chris schon sagte, diese Blogger aller Mäulen sind. Es ist einfach zu schön und ich werde diese Videos weiterhin retweeten. Nicht, weil mir diese Russen leid tun, Gott bewahre, sondern weil es einfach zu schön ist. Also das sind quasi die Früchte der Ukrainer, die wir uns jetzt in Videostreifen angucken dürfen. Und ja, es sind ja auch immer mehr, die desertieren oder die zur Ukraine überlaufen. Also das sind ja einfach so Sachen, die hinter den Kulissen stattfinden. Und wenn man sich das überlegt, dass die Ukrainer das alles so hinbekommen haben und obwohl sie wirklich zeitweilig nur als Bittsteller benannt wurden und so weiter, ich finde es einfach großartig. Konstanze.
Also von der Position des Bittstellers sind sie ja nun endgültig weg. Im Gegenteil. Ihr Know-how ist ja jetzt immer gefragter. Neben den ganzen Drohnentechnologie und auch diese Abfangtechnik für die Drohnen, da haben sie ja mehrere entwickelt, dann diese ganze Bodenrobotertechnik oder Bodendrohnen, wie sich das schimpft, ne? Wenn da ein Roboter erstmalig eine Stellung hält oder jetzt sogar eine Stellung der Russen ausgeräuchert hat mit den Bodendrohnen, dann kannst du dir ausmalen, was da an Innovation trotz Krieg Fakt ist, ne? Also bin ja immer noch am Staunen, dass die während des Krieges auf die Straße gehen und gegen ein Gesetz der Regierung demonstrieren, massive Proteste auslösen, weil denen das nicht gepasst hat. Dann diese Innovation, also wie gesagt, man kann das Land wahrscheinlich nicht heilig sprechen, nicht wahrscheinlich, sollte man nicht, aber was die an Resilienz aufgebaut haben, das sucht seinesgleichen. Also da sind wir gegen Weicheier, möchte ich behaupten. Ne? Und jetzt sehe ich auch gerade, die haben ein neues gepanzertes Fahrzeug. Skiff nennt sich das, da weiß ich aber noch nicht viel. Vielleicht weiß da einer schon mehr als ich. Das ist wohl irgendwie eine Kopie von einem M113, nur besser. Also die haben eine Innovationskraft. Irre. Da kommen die Russen nicht mit. Die graben dann eine alte Rechnik aus und behaupten, das wäre eine neue Rakete. Dabei ist das nur eine von Aspar alten aus der Sowjetzeiten ein bisschen modernisiert. Also ich freue mich auch. Ich kann es auch kaum erwarten, dass der Putin da mal endlich umfällt. Das würde ich sehr begrüßen und das besser gestern als erst morgen. Aber naja, da müssen wir uns wohl alle noch ein bisschen gedulden. Ja, das mit der Krim, dass da Oligarchen schon angeboten haben sollen, dieses Gerücht sollte man mal verbreiten, in der Hoffnung, dass das den Weg in russische Telegram-Kanäle findet. Ja, interessant. Na, erstmal Ende.
Wie widerlich so ein Space vor lauter Schadenfreude triefen kann. Ich habe gerade schon unter meinem Handy hergewischt. Aber so sind wir nun mal. Was sollen wir denn machen? Können wir ja nicht gegen dann, ne? Dirk.
Ja, was ich auch noch interessant finde, ist im ganzen Thema Innovation. Ganz viel passiert ja bei der Innovation mit durchaus auch KI-basierten Dingen. Das ist nicht immer sowas wie ChatGPT, das sind auch alle möglichen anderen Dinge. Und ein entscheidender Punkt sind dabei Daten. Und wenn es in der Vergangenheit durchaus ein US-amerikanisches Monopol auf manche Daten gab, habe ich aber schon mal gesagt, weswegen die Patriots auch bestimmte Dinge können, was viele andere nicht können. Das ist auch ein Riesen, ich meine, so grotesk oder so, ich weiß ja, wie man es nennen soll, das natürlich ist. Aber keiner hat, glaube ich, aktuell.
Ich höre den Dirk nicht mehr.
Ich auch Dito. Nicht.
Dirk, du befindest dich außerhalb des Space. Jetzt ist er direkt rausgeflogen.
Steht jetzt auf Verbindung gerissen.
Mal gucken, ob er nochmal wiederkommt.
Ich finde ja, du solltest irgendwie einen Jingle einbauen, so Major Tom für jeden, der rausfliegt, während er spricht.
Ja, aber wirklich. Ja, an manchen Tagen hören wir dann aber nur noch Major Tom, das ist ja auch nicht richtig. So, ist er wieder da? Ja, da ist er wieder da. Dirk, warte. Bist du noch Sprecher? Nee, eigentlich nicht, ne? Dirk?
Sah nach dem kurzen Aufflacker nur aus. Hat steht noch immer Verbindung gebrochen. Jetzt ist er da.
Ja, da bin ich.
Dirk, ja, da darfst du weiter erzählen jetzt.
Ja, könnt ihr mich hören?
Ja.
Ja, das in meiner App steht jetzt Sprechwunsch. Egal. Dann erzähle ich halt als Zuhörer. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, wo ich eben bei war, dieses ganze Datenthema ist ein erhebliches und das ist ein Riesenfund, wo die Ukraine auch mit wuchern kann, weil alles, was da an moderner Technik entsteht, lebt von Daten und zwar äußerst massiv. Das ist ein, glaube ich, in manchen Dingen viel wichtigeres Gut als irgendeine Elektronik. Die kann man heute relativ schnell konstruieren, aber diese Praxisdaten, die da sind und die da ja ständig mehr werden, weil die Ukraine ja eins schlau gemacht hat, dass sie riesige Sensorennetze aufgebaut hat. Das waren am Anfang die Handys, die irgendwie auf Shahed-Geräusche hören. Da gibt es auch viele andere. Und das ist etwas, was kaum ein anderer zurzeit hat. Und da glaube ich, da wird sie auch sehr langlebig was mit tun können. Das ist äußerst interessant und das ist auch für uns hier interessant. Deswegen, ich hoffe, dass das halt auch viele Firmen hier entsprechende Kooperationen eingehen und das halt nutzen können. In diesem Zusammenhang Technik und Ukraine. Ich habe heute den Ostausschuss gehört. Da ist die, wie heißt sie, Anna Veronika? Boah, Nachnamen vergessen.
Anna Vero Wendland.
Wendland, genau. Ja, ich habe gelernt, sie heißt tatsächlich Veronika mit zweitem Namen. Die anlässlich des Tschernobyl-Unfalls ein bisschen zusammen mit den anderen in der Runde so die ganze Historie da etwas aufarbeitet, gibt nochmal ein äußerst interessantes Bild auf diese ganze Welt, die für mich damals eigentlich immer ziemlich verschlossen war, aber sehr hörenswert, gibt nochmal viele Hintergründe für mich mal zu diesem Thema, auch warum eigentlich sehr viel Technologie in der Ukraine ist. Die war noch damals bei der Kernkraft eigentlich schon einer der ganz wesentlichen Treiber bei der ganzen Kernkraftentwicklung, sowohl im militärischen als auch im Kraftwerkssinne. Das war ein großer Teil, kam da auch damals schon aus der Ukraine, auch wenn es alles sowjetisch genannt wurde. Also diese Dinge sind auch ein erhebliches Zukunftspotenzial, was die Ukraine da hat. Ende.
Tja, frage ich mich mal, wie lange ist der Dirk eigentlich bei uns? Weil Veronika Wendland war schon dreimal hier im Space und hat uns auch über solche Sachen informiert. Warst du da etwa nicht da? Hast du geschwänzt?
Ja, da war ich nicht da. Genau. Ich habe sie auch schon mal gehört. Ich meine, ich kenne die schon sehr lange. Ich habe mich auch immer ein bisschen mit ihr zu Atomkraftthemen gebettelt, weil wir da auch bei ein paar Dingen relativ unterschiedlicher Meinung sind, was ich aber sehr schätze. Also von daher, ich kenne die schon sehr lange und die taucht ja immer wieder bei irgendwelchen Dingen auf, auch mit sehr interessanten Einblicken. Also ich habe noch gut im Ohr, den habe ich gerade beim Urlaub an der Ostsee gehört, den Space, wo sie zum Thema Atomkraft auch viel erzählt. Ich glaube, das war auch hier im Space. Ja, das ist so. Aber das ist wirklich hörenswert, weil da nochmal so historische Dinge zusammengefasst werden. Ich meine, ich bin ja ein bisschen ein Geschichtsfan, kann man sich sagen, was soll man sich mit dem Scheiß von 86 beschäftigen. Aber es gibt halt viele Dinge, die heute passieren, die haben halt Ursachen und die Dinge von damals wirken eben immer noch nach heute. Deswegen finde ich es immer spannend, wenn man bei der Gartenarbeit oder so mal die Zeit hat, sich das anzuhören, weil es auch viele Dinge etwas einfacher einzuordnen macht. Ja, Ende. Ich kann jetzt mein Mikro übrigens nicht ausschalten, weil meine App sagt Sprechwunsch. Also ich bin gar kein Sprecher.
Okay, dann nehme ich dich jetzt da raus. So. Jetzt müssen wir sein schäbiges Lachen nicht mehr hören, das habe ich nämlich abgeschnitten. So, hin und wieder ist die Macht halt mit mir. Was soll ich machen? Also, Anna-Veronika Wendland hat sich auch mal bei mir beschwert, sagte, Pummel, du fragst mich immer nur an, wenn ich über Atomkraft reden soll und über das, jetzt fällt mir der Saporischja, genau. Also sie kann wahrscheinlich noch viel, viel mehr über die Ukraine erzählen, weil sie eben auch Kontakte zur Ukraine hat. Und die Spaces mit ihr sind eigentlich immer recht interessant, weil sie auch sehr locker und schön erzählen kann. Ja, also was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Also ich erwähne es nochmal. Im Mai einmal Gustav Gressel, das ist der 7.5. Und morgen weiß ich dann mehr, was Kiese betrifft. Der kommt aber auch im Mai. Weil bei Kiese müssen wir jetzt immer gucken, dass der immer fein in seinem Büro aufschlägt, damit er die Technik hat, die er braucht, um mit uns reden zu können. Weil von zu Hause aus war das ja eine Katastrophe. Das hatten wir schon einmal mitgekriegt. Das brauchen wir nicht. Ja, also alles in allem endlich wieder ein vernünftiger Ukraine-Space, wo man auch mal ein paar schöne Sachen hören kann über die ganze Sache. Und dass die Ukrainer schon immer so unterwegs waren, das kann ich euch jetzt mal ganz kurz, wenn ihr noch 2-3 Minuten habt, ganz kurz vorlesen tatsächlich, weil ich habe zu meinem Geburtstag ein Buch bekommen, das heißt Legenden der Ukraine. Und da gibt es eine Legende, was die Stadt Lviv betrifft, der Löwe von Lviv. Vor vielen Jahrhunderten, als Lviv noch ein kleines Dorf war, wurde es ständig von Räuberbanden bedroht, die es plünderten. Eines Tages näherte sich ein großes feindliches Heer der Stadt, bereit alles zu zerstören, was sich ihm in den Weg stellt. Als die Nachricht vom bevorstehenden Angriff den König der Stadt erreichte, war er verzweifelt. Er wusste, dass seine Männer nicht zahlreich genug waren, um Lviv zu verteidigen. In seiner Not betete er zu den alten slawischen Göttern und bat sie um Schutz für sein Volk. Die Götter, bewegt von der Bitte des Königs, beschlossen zu helfen. Sie verwandelten eine der Löwenstatuen der Stadt in einen echten Löwen. Mit einem Brüllen, das die Berge erbeben ließ, und einem goldenen Leuchten in den Augen sprang der Löwe von seinem Sockel und rannte auf das feindliche Heer zu. Die Angreifer erstarrten vor Schreck, als sie das riesige Tier sahen. Sie versuchten zu kämpfen, doch die Klauen und Zähne des Löwen waren stärker als jedes Schwert oder jeder Speer. In kurzer Zeit war das Heer besiegt und musste fliehen. Lviv war gerettet. Nach dem Kampf kletterte der Löwe in die Stadt zurück und vor den staunenden Einwohnern verwandelte er sich wieder in eine Statue, glänzend im Licht der Nachmittagssonne. Seit jedem Tag hegen die Menschen in Lviv eine tiefe Verehrung und Liebe für ihre Löwen. In der ganzen Stadt kann man Löwenstatuen sehen, als Erinnerung an diesen mutigen Löwen von Lviv, der einst ihre Heimat beschützt hat. Die Legende vom Löwen von Lviv ist eine Geschichte von Mut und Schutz. Auch wenn es nur eine Erzählung ist, spiegelt sie den Geist der Ukraine wider. Lviv ist ein Ort, der seine Geschichte ehrt und auf seine Stärke stolz ist und bereit ist, sich jeder Herausforderung zu stellen. Und ich finde, diese Legende spricht eigentlich genau für das, was die Ukraine uns heute auch zeigt. Also die geben nicht auf. Und dann wird halt überlegt, was macht man jetzt? Und dann stellt man sich dem Ganzen entgegen Und wie man sieht, wendet man es dann tatsächlich auch zum Guten. Also wer immer mir dieses Buch zum Geburtstag geschenkt hat, vielen herzlichen Dank. Das sind alles nur so kurze Legenden, aber ich finde, sie sind schön geschrieben und sie haben alle eine Message, die eigentlich alle auch in die heutige Zeit passen. Also dementsprechend noch kurz die Legende des Löwen von Lviv. Jetzt wisst ihr da auch Bescheid. So, wir beenden diesen Space, wie wir ihn immer beenden, nämlich mit Slava Ukraini. Danke euch heute für eure rege Anteilnahme. Und so ist das eben, wenn man auch mal verschiedener Meinung ist. Aber das überleben wir alle. Ich glaube, wir sind trotzdem alle nett miteinander. Und ja, klatschen wir weiterhin, während die Z-Blocker weinen. Ich finde das in Ordnung und ich warte einfach auf den Tag, an dem Putin weint. Und ja, was soll ich sagen? Also wenn nichts dazwischen kommt, dann würde ich sagen, jetzt muss ich fast schon überlegen. Also Moment mal. Ja, der nächste Space ist Gustav am 7.5. Und das, Vorsicht, das ist ein Donnerstag, also nicht durcheinander kommen. Ob ich da am Dienstag einen Space mache, ich denke schon. Also bis dahin wird sich wohl einiges noch getan haben. Also dann würde ich sagen, erstmal bis zum nächsten Dienstag Space und Donnerstag, den 7.5. Gustav Gressel, und morgen gebe ich dann auch Bescheid, wann Kiese kommt. Also in diesem Sinne, einen schönen Abend noch. Fühlt euch alle wie die Löwen von Lviv, weil ihr habt alle was dafür getan, dass die Ukraine heute da ist, wo sie ist. Entweder habt ihr diesen Space unterstützt oder ihr habt retweetet und geliked, bis der Arzt kommt, oder ihr habt gespendet oder einfach nur die Daumen gedrückt. Also wir sind alle Teil des großen Ganzen und dementsprechend Slava Ukraini. Bis dann. Tschüss.
Herum Slava.
Slava Ukraini.